Männer und ein Berg. Ein Berg von schmutziger Wäsche. Darum geht's heute. Wir sind schon wieder auf Deep Space Nine und ihr seid in Data seinem Hals und ich begrüße den zweiten Mann, denn heute geht's um die Leute, die bei der letzten Folge ein bisschen zu kurz gekommen sind und traditionell ist an diesem einen Wochenende im Jahr sprechen auch immer nur die zwei Leute über Star Trek im Podcast, die bei der FedCon ein bisschen zu kurz kommen, nämlich weil sie nicht hinfahren. Und das sind wie immer der arme Gregor und ich. Hallo Gregor.
Hallo Felo. Aber diesmal hatte ich immerhin schon eine Karte. Also ich bin schon einen Schritt weiter gewesen.
Immerhin.
Als die anderen Jahre.
Schon beinhart dran. Ja,
und das Hotel hat zweimal angerufen, wo ich denn bleibe. Die haben zweimal angerufen und einmal eine Mail geschrieben, dass wenn ich noch nachts reinkommen will, dass sie mir so einen Code geben können.
Oh.
Also die haben die Hoffnung auf mich nicht auf. Ja, es sollte nicht sein dieses Jahr. Wir beide nehmen uns aber vor, aber vielleicht sollten wir es nicht ansagen. Aber wir müssen überraschend auftauchen. Ich glaube, anders geht das nicht.
Ich glaube, anders geht
das
nicht.
Einfach sind wir da. Wer sind denn R2-D2 und C3PO da hinten? Ne?
Ich habe mich ja schon vorher dafür entschieden, dieses Jahr noch nicht hinzugehen, aber bei dir ist es echt tragisch, weil da im letzten Moment dein Rücken einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Das ist,
aber sowas von derbe.
Ah, Mensch, das tut mir richtig mit weh.
Ich fand auch deinen Anruf sehr toll. Das hatte so viel Empathie. Erst dachte ich, du willst nur gucken, ob du die Karte kriegst. Felo, du bist schon der Dritte, der anruft und es versucht auf die Art. Aber da hatte ich noch latent die Hoffnung, dass ich es noch hinkriege, dass ich wenigstens so vielleicht ab Samstag hinfahren kann. Mhm. Das war noch so, aber das hat sich dann am nächsten Tag so gänzlich zerschlagen. Also.
Mit schlimmem Rücken unterwegs zu sein, du hast selber gesagt gehabt am Telefon und dann am Ende irgendwo in Bonn festzusitzen, also nicht mit kaputtem Rücken und
Nee, das ist so, guck mal, die hätten nur gesagt, guck mal, wie er tanzt und dabei diesen Schreitanz macht und so. Ne? Nee, und so. Setzen Sie sich doch, junger Mann. Nee, das geht ja nicht. Also es wäre vielleicht auch ein Setzen dann für ewig gewesen. Ja, aber ich habe halt einfach gelernt, es ist einfach, manchmal ist der Aufstieg zu viel für einen. Und
man
muss sich einfach, weißt du, ich hätte auch so einen Sherpa gebraucht, weißt du, der mich dann nach Bonn zieht. Weißt du, das hätte ich gebraucht, weißt du. Du hättest mein Sherpa sein können.
Ja, mit letzten Kräften dich den Berg oder das Treppenhaus nach oben schleppen und dann dich liegen lassen. Dabei hätte ich dich dann essen können. Wie dumm von mir.
Das war übrigens auch noch was, das war irgendwie so ein schicksalshaftes Moment, als das dann mit dem Rücken losging und nicht besser wurde und du warst ja Arzt hier und da, wie es also gibt. Dann ereilte mich auch eine E-Mail von meinem Hotel, die mich darüber informierte, dass die Fahrstuhlanlage einen Monat lang ausfällt. Witzigerweise hieß es da März. Und da dachte ich mir, die schreiben mir noch nicht im Mai eine Mail über, dass sie mich rückwirkend darüber informieren, dass das im März einen Monat nicht ging. Ich dachte, die haben das dann verwechselt und die meinen diesen Monat, aber es war einfach so in meinem dann schon benebelten Hirn, dachte ich, jetzt auch noch kein Fahrstuhl, du bist wahrscheinlich in der 19. Etage. Und gesagt, das ist dann, da hätte ich dich dann gebraucht, Felo, wenn du mich hochschleppst.
Das Treppenhaus hochzuschleifen. Irgendwie so aus den Treppengeländern eine Bahre bauen und dich dann da hoch, also so schön in Eigenbau und dich dann da hochschleifen. Das hätte ich fertig gebracht.
Hätte dir auch meine Thermohose gegeben dafür.
Ja, und ich hätte dich aber auch mindestens ein Stockwerk vorher einfach liegen lassen und wäre dann alleine weitergekrabbelt.
Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde an diesem Verhalten nichts Falsches.
Ja.
Also in dem Fall wäre es für mich nicht so gut, aber so wie es in der Folge, über die wir gleich reden, ist, muss ich sagen, ich hätte auch Odos Weg gewählt bei der ganzen Geschichte.
sich den Fuß brechen und liegen bleiben und dann.
Na, so weit wäre ich nicht gegangen. Ich hätte irgendwas vorgetäuscht. Magen-Darm oder irgendwie sowas. Nein, ich hätte irgendwie auch gesagt. Oder die
Rückenthematik. Ein gerissener Fingernagel oder
nicht,
sowas.
Was du nicht so siehst halt.
Ja,
ne?
Ja,
das wäre wahrscheinlich ganz gut gewesen. Das sind schon Parallelen zu dieser Folge.
Ja.
Könnt ihr mal sehen, über welche Folge wir hier reden?
Ja, genau. Erzähl uns das doch mal.
reden über den Aufstieg von der Serie Star Trek Deep Space Nine. Das ist die 9. Folge der 5. Staffel. Die Folge wurde von Ira Stephen Beer höchstpersönlich geschrieben, zusammen mit Robert Hewitt Wolf und der gute Alan Crocker. Ich glaube, der hat auch die letzte Folge gemacht, das winzige Raumschiff. Ich glaube, da hat er auch die Regie geführt. Und die Folge heißt im Original The Ascent. Bei uns heißt sie Der Aufstieg in den USA. Ist die Folge am 25. November des Jahres 1996 rausgekommen. Bei uns am 3.3. des Jahres 1998.
Ja.
Ja.
Puh.
Krass. Ja. Krass, ne?
Krass, krass. Erzähl uns doch gleich mal, wenn du schon gerade dabei bist, weil zu den Eckdaten fällt mir jetzt nichts ein, doch einfach direkt schon mal, worum geht's in der Folge?
Es geht in der Folge um drei seltsame Paare und was summt denn da? Das sind zwei alternative Sendungstitel, die ich in dir. Es sind drei seltsame Paare. Es ist Nock und Jake, Rom und Cisco und Odo und Quark im Prinzip.
Richtig, ja.
Die wir hier sehen. Es sind drei. Mhm. Ich habe mir nämlich auch erst aufgeschrieben, zwei seltsame Paare, aber es sind eigentlich drei seltsame Paare. Mhm. Und das, was summt denn da, finde ich eine schöne Referenz an halt Toss. Ne? Ja, es gibt eine A-Handlung und eine B-Handlung. Die A-Handlung ist, dass der gute Quark vom höchsten Gericht der Föderation vorgeführt werden soll von Odo, die ihn verhören wollen. Odo denkt noch, na, die haben ihn jetzt gecasht, der wird jetzt verurteilt für irgendwas und bietet an, ihn genüsslich zu diesem ominösen höchsten Gericht zu bringen. Bei einem Versuch, ihn dahin zu bringen, gibt es allerdings einen Anschlag auf die beiden. Es gibt eine Bombe in dem Runabout, in dem die beiden sind, und die beiden stürzen auf einem fremden Planeten ab, der unheimlich nach Erde aussieht. Also so dermaßen aussieht wie einfach irgendein Berg in Kalifornien, das ist schon großartig. Und dieser Hauptteil, der Rest der Folge bezieht sich von den beiden eigentlich, dass sie sich unter Androhung gegenseitiger Bedrohung und Beleidigung, aber doch eigentlich inniger tiefer Freundschaft versuchen zum Berg hochzuschleppen, denn sie sind ja abgestürzt und ihre Kommunikationseinheit ist defekt. Also sie kann nicht, also die Sendungsleistung ist nicht mehr so stark, deshalb muss sie auf den höchsten Berg in Illinois gebracht werden, wie man so schön gesagt hat. Und irgendwie ist diese Sendestation überraschend unmobil. Was mir so aufgefallen ist, einfach so ein großer Kasten, der aus dem Runabout ausgebaut werden muss, dann auf dem höchsten Berg geschleppt worden werden. Dabei gibt es, dass die beiden sich immer mehr in die Haare kriegen, sich sogar prügeln. Dabei verletzt sich, also bricht sich Odo das Bein. Quark zieht ihn dann noch ein bisschen Sherpa-mäßig weiter den Berg hoch, den großen Paramountain hoch. Aber irgendwann schafft er es halt nicht mehr. Dann geht Quark alleine los und es gelingt ihm quasi mit letzter Kraft noch den Gipfel oder zumindest den Funkbereich zu erreichen, um mit der Sendeeinheit einen Notruf loszuschicken. Offensichtlich hat man auf Deep Space Nine aber das Wegkommen des Runabouts und das Verschwindensein überhaupt nicht bemerkt, denn da hat man eine andere Handlung, nämlich Nock und Jake, die ziehen zusammen. Nock ist von der Sternflottenakademie nach einem Jahr Abwesenheit zurück und der beschließt, eine WG mit der Künstlerseele Jake zu machen. Die beiden ziehen zusammen und sind einfach so wie Feuer und Wasser. Der eine, der Ferengi, hochdiszipliniert, Sternflottenanwärter und einfach so, weiß ich nicht, ein Paragraphenbuch auf zwei Beinen, und Nock und Jake, der immer so sagt, ja, mein Gott, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Bisschen Dom Jot zwischendurch, das schreibt sich schon von alleine. Die beiden kommen sich also auch ein bisschen in die Quere durch sehr unterschiedliche Lebensentwürfe und wollen sogar ihre WG auflösen. Was dazu führt, dass das dritte Paar dieser Folge, nämlich der gute Cisco und Rom, anfangen, sich über ihre Söhne zu unterhalten und ich glaube, das erste Mal so eine tiefer gehende Beziehung miteinander irgendwie aufbauen, indem sie sich sagen, am Ende doch zugestehen, dass jeder von den beiden doch ein bisschen froh wäre, wenn der eigene Sohn so ein bisschen mehr so ist, wie ein bisschen was von dem anderen hätte. Mhm. Nur der eine jetzt so ein bisschen lockerer, der andere, der ein bisschen locker ist, ein bisschen mehr diszipliniert, was Benjamin Cisco als Vater des Jahres dazu bringt, seine Kapitäne Autorität einzusetzen, die beiden zu verdonnern, wieder zusammen zu ziehen, denn in dieser großen Station gibt es keine Einzelquartiere mehr. Und er ist ja der Captain und der Vater und somit, hier, ihr macht mal. Und das erfahren wir, das reicht schon, um die beiden zusammenzuraufen. Man muss nur ein gemeinsames Feindbild so ein bisschen haben. Ne? Das geht schon so ein bisschen schnell. Aber ich finde das noch ganz gut. Was ich noch vergessen habe, ist bei dem, warum es überhaupt diese ganze Aktion gibt mit dem Rat, mit dem höchsten Gericht der Föderation, und warum Quark verhört werden soll, ist, dass das Orion-Syndikat damit etwas zu tun haben soll. Und Quark soll eine Aussage machen, aber nicht wie Odo denkt, also erst weiß er davon gar nichts, sondern erst denkt er ja, er soll es machen, weil er verurteilt wird, weil er versucht hat, in das OG-Syndikat einzusteigen oder für die etwas getan zu haben. Aber eigentlich soll er gegen sie aussagen. Was dazu führt, dass in dieser Folge das OG-Syndikat das erste Mal in Star Trek erwähnt wird. Wir haben später noch in einigen Folgen noch mit denen später bei Deep Space Nine zu tun. Also in dieser Folge haben wir einmal ein Hello, nämlich Hallo Orion-Syndikat, und ein Goodbye der alten Uniform. Denn die klassischen Uniformen von Deep Space Nine sehen wir in dieser Folge zum letzten Mal. Ab der nächsten Folge haben sie nämlich die aus dem Star Trek First Contact Film an. Hier endet es das letzte Mal. Die klassische, deshalb ein Hello und ein Goodbye, was wir hier haben.
Hallo, goodbye. Ja.
Hallo. Was soll man da noch sagen?
ich würde gerne mich jetzt nicht chronologisch, das machen wir ja sowieso eher selten, sondern so die Storyline. A- und B-Handlungen.
Ja.
Und da würde ich gerne mit der B-Handlung anfangen, weil ich die gerne ein bisschen schneller abfrühstücken will.
Ja.
Also Jake und Nog. Ganz einfach, weil obwohl ich in der letzten Folge behauptet hat, ich liebe es, wenn Nog auftaucht und ich finde ihn immer toll, er ging mir hier mächtig auf den Geist. Das soll er ja auch. Der soll nerven. Jake soll auch nerven. Ich fand sie nur beide etwas zu drüber. Ne? Die hatten keine Chemie, die wirkten nicht natürlich. Und das wird Ganze noch dazu verstärkt, dass diese Quartiere, das ist mir jetzt zum ersten Mal seit langem wieder aufgefallen, ich möchte in sowas nicht leben. Das sind keine Quartiere, das sind keine Wohnungen. Jake zieht von dem Quartier, das er mit seinem Vater bewohnt, in ein anderes Quartier. Und das wirkt schon so falsch und so unecht, weil das ist so ein Umzug. Fällt mir immer wieder auf, wie ungemütlich diese Quartiere und diese ganze Lebensumgebung auf Deep Space Nine wirkt. Das anzuschauen sieht toll aus. Ich liebe die Sets von Deep Space Nine, ich liebe die ganzen Kulissen als Zuschauer, aber die Vorstellung in diesen dunklen, schwarzen Räumen mit diesen komischen, grellen Lichtern und allem zu leben, auf diesen... wenn Jake und Nog in ihr Quartier kommen und dann siehst du da im Hintergrund diese schmalen Liegen, die ihre Betten sein sollen, und denkst dir, darin leben die jetzt, das soll ihre Wohnung sein. Das ist doch furchtbar, da würde ich doch eingehen in sowas.
Es ist kardassianische Bauweise, ne? Also ein Terok Nor ist halt eigentlich nicht dafür gedacht, das Wohlfühlparadies für Menschen und Ferengi zu sein.
Aber da hat ja auch niemand irgendwann mal die Inneneinrichtung angepasst. Gut, dass man es nicht getan hat, weil das ist dieser ganz bestimmte Stil von Deep Space Nine.
Man hat einfach,
aber stell dir das mal vor, wie anders das wäre, wenn man hergegangen wäre, so, und jetzt streichen wir mal die Wände in einer freundlichen Farbe an, statt schwarz.
Aber du musst auch an die Corporate Identity denken. Und so, weißt du, das ist, außerdem weißt du das denn gar nicht, die Cardassianer hatten als Innenausstatter das Orion-Syndikat.
Ach so, ja.
Und da war so ein 10-Jahres-Vertrag an der ganzen Geschichte dran und so, und ein Vertrag ist ein Vertrag ist ein Vertrag. Nee, du hast schon recht, also besonders wohnlich ist das alles nicht, das Höchste ist noch, dass irgendwie so ein Kissen noch drauf ist auf den Pritschen, aber das hat mich auch immer schon...
Da ist es halt dann auch dieses Durcheinander, das Jake da anrichtet. Das wirkt absolut nicht echt, das wirkt nicht normal.
Nee, ist zu viel.
Das wird in jeder anderen Wohnung, in jeder anderen Behausung echt wirken können. Und hier wirkt es halt, als ob man einfach Klamotten irgendwo hinglittert. Da liegen die Klamotten von ihm im Replikator. Also nicht mal und ich bin bekennender Messi, hab's irgendwann mal fertiggebracht, Sachen auf den Herd zu legen. Meine Klamotten auf den Herd, das ist einfach... drüber.
Es ist einfach ein Set, was offensichtlich dann so hergerichtet werden sollte, nach größtmöglichem Chaos dann auszusehen. Wir erfahren an der Stelle ja auch, dass Nock, der ja einen kompletten Arbeitstag hinter sich gebracht hat, Nock ist ja eigentlich, er war jetzt ein Jahr, er ist ja in so einer Art Hypermodus. Ne? Ja. Er ist bei der Sternflottenakademie angenommen worden, hat sein erstes Jahr hinter sich und ist anscheinend jetzt in sowas wie ein Praktikum. Ne? Wir erfahren ja auch, dass er jetzt so mehrere Stationen auf Deep Space Nine irgendwie durchläuft. Er ist irgendwie einen Tag bei O'Brien. Da wird ja schon gesagt, am nächsten Tag bist du beim Zoll. Irgendwie, das hätte ich aber auch gern gesehen, weißt du, so wie sieht denn so der Zoll auf Deep Space Nine aus und so, weißt du, wenn sie dran lecken und nichts passiert, okay, und so, weißt du, Da bist du sicher verarscht. Die müssen das, das ist Tradition. Sie müssen zur Begrüßung die Kiste küssen. Weißt du? Und nee, also das finde ich schon interessant, dass wir auch so erleben, dass
so ein Arbeit,
es wird sicher so laufen, dass so ein Arbeitstag auch 9 Stunden ist. Ne? Er sagt, du warst jetzt 9 Stunden weg. Also es ist so ähnlich wie so die Erd, so ein Vollzeitjob halt. Ne? Also mehr als ein Vollzeitjob. 8 Stunden plus Mittagspause wahrscheinlich.
Ja, sowas würde ich sagen.
Mit dem Meister sicher. Ne? Nee, aber das sind so Sachen, die ich ganz schön finde, auch dass er so einerseits so überangelt, weil er immer noch so total dafür brennt und auch so stolz auf sich ist, der erste Ferengi. Ja. Und ich glaube, der brennt dafür und deshalb ist er auch so mega übereifrig. Ne? Auch wie er bei Cisco diesen Antritt macht und dann sagt, keine Sorge, ich werde auf. Er verhält sich ja nicht wie der Freund von Cisco. Also ich weiß ja nicht, wie das ist als Vater, aber ich meine, Cisco wollte sich ja sowas von ihm hören, dass er zu ihm sagt, ich werde auf ihren Sohn achten und ihn von Problemen fernhalten und so. Aber das ist ja eigentlich. Da ist so eine Mischung aus Freund und hey, du bist ja eigentlich nur mein Vater 2.0 oder irgendwie, oder du hast ihn in der Kurzwahl und so.
Es ist eine komische Situation.
Ja, weil, schon so ein bisschen.
Cisco als Vater will der natürlich, dass sein Sohn in guten Händen gewissermaßen ist, dass der keinen Blödsinn anstellt, aber der zieht jetzt nicht auf die andere Seite der Galaxie, sondern nur auf die andere Seite der Station.
Aber er dachte erst nebenan. Da habe ich mich auch wieder gefragt. Er dachte, der hat ein Quartier, zwei. Der als Captain fährt er das nicht? Dass sein Sohn woanders? Also,
sagen wir mal so. Dass er nicht erfährt, wo sein Sohn hinzieht, ist schon. Aber andererseits, der Captain muss sich ja nicht um alles kümmern. Leute, Quartierzuweisungen und so. Aber ich hätte auch schon erwartet, dass Cisco da ein bisschen mehr den Daumen drauf hat, zu erfahren, wo sein Sohn eigentlich genau hinzieht.
Es soll ihn ja auch so ein bisschen in den Helikoptervater irgendwie machen, ne? So den Runabout-Helikoptervater, ne? Wo er dann so sagt, okay, wir haben mal folgende Deals. Also, du kommst nicht jeden Tag zum Essen vorbei, aber einmal in der Woche zum Abendessen. Weil er sagt, er kommt nicht jeden Tag zum Mittag, aber einmal die Woche zum Abendessen. Er hätte auch sagen können, du kommst nur einmal die Woche zum Abendessen. Aber ja, manchmal auch zweimal. Oh, wie gnädig und so. Da finde ich ihn schon wieder sehr gut geschrieben, ehrlich gesagt. Auch so als Vater, der so ein bisschen, es ist ja wahrscheinlich auch so, wenn die Kinder dann flügge werden und erste, aber er ist ja nun mal wirklich nicht aus dem Quadranten.
Das war auch eine richtig schöne Sequenz, der Abschied von Cisco und Jake, das war eine richtig schöne Vater-Sohn-Sache. Ja. Ich meine, mein Vater hat sich jetzt nicht so verhalten, ich kann da immer noch nicht so einen richtigen Vater-Sohn drin erkennen, aber sagen wir mal so, ich mochte das und das hat auch einfach gut gewirkt.
Also als ich bei meinem Vater ausgezogen bin, hat er von mir ein Foto gemacht, wie ich neben dem Auto stehe, was ich bepackt habe mit meinen Sachen, und hat einfach nur ein Foto davon gemacht und gesagt, mach's gut. Am nächsten Tag hat er mir noch ganz viel Zeug vorbeigebracht, weil er es nicht abwarten konnte, bis ich es abgeholt habe. Also erst dachte ich, oh, ist ja nett, aber ich glaube, er wollte mir damit eine Botschaft vermitteln.
Ich glaube, als ich von zu Hause ausgezogen bin, habe ich tatsächlich 2 Wochen lang erstmal nicht zu Hause angerufen. Zwei Wochen meiner Rebellionsphase. Das war meine gesamte Rebellionsphase. Nee. Ich bin von zu Hause weg. Ich bin selbstständig und unabhängig. Ich werde nie wieder nach Hause zurückkehren. Zwei Wochen.
Ich war, glaube ich, nach 2 Tagen schon wieder zu Hause, weil ich fast einen Monat kein Internet hatte. Und dann hier in meinem Internet gesessen. Also ich war wirklich dann, ich bin abends nach der Arbeit teilweise nach, also ich wohne ja wieder im Hause, wo meine Eltern leben. Aber ich bin damals dann wieder, ich habe einfach diesen Monat entweder versucht, im WLAN von gegenüber ins Freie reinzukommen und dann nach Hause.
Als ich zu Hause bin, da gab es, doch, es gab schon Internet, aber nicht für mich. Also,
Scheidungsproblem.
Hey, ich hatte noch, war das, nein, als ich ausgezogen bin, ich überlege gerade, was wir für ein Telefon hatten, ob das noch ein Wählscheibentelefon oder so eins mit Tasten war. Diese alten, klobigen Wählscheibentelefone, die dann Tasten drauf hatten, orange war das. Das war unser erstes Telefon von wegen. Das lief erstmal die erste Woche nicht. Und ich bin einfach schon, es lief zwei Wochen nicht und ich habe schon deswegen nicht zu Hause angerufen, weil ich immer zur Telefonzelle gemusst hätte, um irgendwo anzurufen.
Ich habe mal mit einem Kumpel, dem habe ich mal beim Auszug geholfen und der hatte sich um alles so, der hatte auch so eine, nicht viel drüber reden, Nummer. Also der hatte seinen Eltern nichts davon gesagt, dass er auszieht.
Oh, das
also, hätte ich jetzt der hatte nicht sich eine Wohnung gebracht. Besorgt und ich bin zu ihm hin und wir haben dann so angefangen, die Sachen zu packen. Und er hatte auch, das war alles okay. Und er sagte, ach ja, habe ich euch ganz vergessen, ich habe jetzt eine Wohnung. ne, als wir die Kisten vorbeigetragen haben, habe ich ganz vergessen und so. Ich komme dann Sonntag aber wieder vorbei wegen Essen und so halt. Ne? Und das, also ist überhaupt nicht so, dass da schlechtes Verhältnis oder so war, gar nicht.
Nee, auch bei mir nicht. Also das, ne, ist nicht so, dass irgendwie im Streit ausgezogen bin oder so. Und auch nach den 2 Wochen war ich wieder da. Ich glaube, wir hatten eine Waschmaschine. Also das war nicht mal der Grund, dass ich die Wäsche vorbeibringen musste oder so. Aber ich hatte so diese 2 Wochen Abnabelung. Das, was ja auch Jake hier wirklich braucht.
Ja, und der verfällt halt komplett in so einen Schlumi-Modus. Und ich muss sagen, da gibt es schon so ein paar ganz gute Comedy-Gags, auch wenn es, wie gesagt, überzeichnet ist. Die sind halt so komplett gegensätzlich geschrieben. Gut, die haben sich jetzt auch ein Jahr nicht gesehen, aber da ist halt Jake, je fauler er wird, desto übereifriger wird Doc im Prinzip. Und aber über ein paar Sachen musste ich echt lachen, wo er sagt, ja, ich schreibe gerade meinen neuen Roman, du spielst Dom Jott, ne, sagt er, ja, Mensch, ein bisschen, ja, ich muss, manchmal muss mir ein bisschen den, was sagt er irgendwie, ich muss den Kopf freikriegen. Und er sagt, warum hat er jetzt auch den Weg zum Schlafzimmer freimachen können?
Diese Situation zwischen den beiden, zwischen
Jake. Ein altes Ehepaar.
Nee, das kenne ich halt auch. Da ist der eine, der arbeitet kreativ, und der andere, für den ist Kreativität ein Fremdwort.
Das soll das sein, glaube ich.
Das ist Kontrast. Diese beiden funktionieren nicht zusammen, weil ich kenne genau dieses Problem. Du kannst nicht permanent kreativ arbeiten, du musst den Kopf frei kriegen. Für manche Leute hilft es dann, die Wohnung zu putzen, jetzt aus eigener Erfahrung. Für mich ist es der Tod. Wenn ich dann anfange, die Wohnung zu putzen, dann ist in dem Moment alles vorbei, was noch an kreativer Energie möglicherweise da ist, weil ich dann die nächsten Stunden die Wohnung putze und mich darauf dann hyperfixiere. Wenn ich dagegen irgendwas rumdattel oder was lese oder was gucke oder was spiele, dann arbeitet mein Kopf weiter, und wenn ich das dann zur Seite lege, dann bin ich super kreativ. Nur hier kommt es halt so rüber, als ob Jake einfach nur faul ist und Nob zurecht sagt, du arbeitest ja gar nicht, du spielst ja nur. Und das hat mich so ein bisschen gewurmt aus eigener Erfahrung. Hätte ich gerne gesehen, dass da möglicherweise war das ja den Autoren auch durchaus bewusst, weil die ja selber den kreativen Prozess kennen. Vielleicht ging das denen ja selber so, dem Autor, dass der gesagt hat, ja, so ist der kreative Prozess, man muss hin und wieder mal abschalten. Aber das kam hier für mich persönlich nicht so rüber. Vielleicht ist das bei anderen Leuten anders, und dann ist das auch okay.
Du hast schon recht, aber ich glaube, das musste einfach so überspitzt werden, weil es ist einfach eine Behandlung, die auch nur ein paar Minuten Zeit hat. Da muss schnell so ein Konflikt herkommen, dass die nicht mehr zusammenwohnen wollen und so und sagen, nee, dann klappt das hier mit unserer WG nicht, wir trennen uns. Was ja dann so führt, dass die B-Behandlung begeht, also kurz ist, was ja eigentlich eine Szene ist mit Cisco und Rom.
Ja, aber gerade nochmal zu dem Schreiben zurück, die Stelle, an der Nock Jakes Text korrigiert.
Oh ja, der Grammatik-Nazi.
Ich habe deinen Text gelesen, und was hältst du davon? Und dann war das, Disposal schreibt man mit I. Wie, Disposal schreibt man mit I? Ja, ich habe deinen Text korrigiert. Nur die Rechtschreibfehler und die Interpunktion, da hätte ich ihn rausgeschmissen. Oder an dem Punkt wäre ich entweder ausgezogen oder rausgeschnitten. Das ist so, da war ich vollkommen auf Jakes Seite. Ist ein absolutes No-Go, an der kreativen Arbeit anderer herumzupfuschen und dann die Rechtschreibung zu korrigieren.
Also es war ja nicht nur die Rechtschreibung, er hat ja auch Worte, er hat ja Interpunktionen, er hat ja auch Satzbau anscheinend geändert und so. Halt, und da hat er gesagt, dann hier fass es nicht mehr an, wenn es rumliegt, dann lass es nicht rumliegen und so. Das ist dann schon der unangenehme Moment. Da bin ich auch komplett auf Jakes Seite. Ich bin da auch ein bisschen tendenziell wegen der Überspitzung vielleicht auch ein bisschen mehr auf Jakes Seite bei der ganzen Geschichte, der aber auch sehr wie ein Hänger wirkt, obwohl ich ihn so toll finde, weil er so ein anderes Beispiel ist. So, meist sind ja diese Kinder auch so, die wollen dann wie ihre Eltern werden. Bei Star Trek wird uns ja immer suggeriert, das höchste Ziel jedes Individuums ist die Sternflottenakademie und der Weltraum und endliche Weiten, und du weißt schon. Ne? Und das ist so einer, der nicht in die Sternflotte will, der einfach auch nur einfach schreiben will, ein Autor sein will, Geschichten erzählen will. Und das fand ich immer an Jake auch so toll. Weißt du, dass er eben nicht dieses, was alle anderen, das höchste Ziel ist es, in die Akademie zu melden. Hast du gedient, Junge? Hast du gedient, sonst bist du nichts. Das wird uns ja nie immer so erzählt, dass das Größte das ist und so halt. Ne? Das ist ja eigentlich das Tolle an Jake, dass er eben nicht so ist. Und deshalb habe ich da auch mehr Sympathie an der Stelle, vielleicht mal auch für den Charakter.
Ja, ja. Und auch als Jake dann sagt, an irgendeiner Stelle sagt er dann, er ist froh, nicht in der Sternenflotte zu sein. Und du merkst in dem Moment, denke ich mir, ja, zu Recht, du bist zu Recht froh, nicht in der Sternenflotte zu sein. Und sonst hätten die aus dir das gemacht, was aus Nock gerade geworden ist. Das will man nicht werden, so etwas, was Nock gerade wird.
Das ist der Umkehrschluss. Könnte auch noch eine Botschaft in die Richtung sein, dass Nock schon sehr anders wirkt, als er noch vor dem Jahr war. Es heißt ja immer, Veränderung ist gut, aber es kann ja auch negative Veränderung sein. Und so halt, ne? Das darf man auch mal nicht vergessen. Aber die wirklich toll ist diese andere, die BB-Handlung ist diese eine Diskussion zwischen Rom und Cisco. Cisco sitzt in der Bar halt, also er sitzt da halt, wo die immer essen, ne, am Replikator. Café, ja. Und dann kommt Rom dazu, fragt, ob er sich dazusetzen darf und sagt, hier, mein Sohn ist so verändert zurück und die einzige logische Art für mich, er ist ein Wechselbäcker. Und deshalb habe ich ihm heute Nacht Blut abgenommen. Er schüttelt die ganze Zeit. Und es hat sich seit 8 Stunden nicht verändert. Und er schüttelt auch während des Gesprächs noch mehrfach an dieser Blutfiole. Und im ersten Moment lacht man so drüber. Aber im nächsten Moment habe ich gedacht, eigentlich wäre es ja möglich.
Ja, natürlich.
Ich meine jetzt mal ehrlich, zu der Zeit, wir sind Mitte der 5. Staffel, man weiß, dass die Wechselbäcker das tun. Ne? Mhm. Falsche Paradiese und das ist alles schon gewesen und so. Man weiß, dass sie das machen. Genug ging zur Sternflottenakademie. Hier ist ist ein strategischer Stützpunkt. Er hat quasi Zugang zum Inner Circle und kommt verändert zurück. Also jetzt mal so ganz, auch wenn das natürlich jetzt nur ein Gag ist an der Stelle, auch so, es ist wie ein anderer Mensch für ihn oder ein anderer Ferengi, ist das gar nicht von der Hand zu weisen. Fand ich eigentlich einen guten Gedankengang, dass er dann übergriffig mal es ist und ihm Blut abnimmt.
Rom wird gerne mal als Comic Relief eingesetzt. Mhm. Das ist eigentlich so seine Hauptrolle. Aber der kriegt immer wieder solche Momente, wenn man dann mal hinter die komische Fassade schaut, dann merkt man, dass da was dran ist an dem, was der macht. Dass der sehr viel mehr Tiefe hat, dass der sehr viel mehr Grips und Intelligenz hat, als man ihm zutraut. Und dass so, dass der da den Wechselbalg hinter seinem Sohn, der ihm verändert vorkommt, vermutet, ist absolut korrekt. Dass er halt mit der Fiole rumwackelt und eben ist und solche Momente, wenn er sich erstmal Schneckensaft bestellt, der für uns als Zuschauer natürlich immer komisch, dass nachdem er am Anfang erstmal das Rootbier getrunken hat und sich gefreut hat.
Ach, stimmt. Das fängt ja an mit dem größten Achterträger der Welt. Irgendwie. der doppelstöckige Rootbier-Transportbehälter. Ne? Das ist super, stimmt. Den er von Quark kriegt, das führt ja dann zu quasi Verhaftung. Ja, Quark wird ja nicht quasi verhaftet.
Bleib mal noch kurz. Ich finde nämlich auch diese Cisco-Rom-Sache ganz toll, dass da zwei der wirklich entgegengesetzten Charaktere zusammenkommen. Cisco, der Captain, der Kommandant der Station, groß, stark, der eigentlich so eine...
Der Abgesandte,
die Heldenfigur schlechthin, äußerlich in jeder Hinsicht. Und dann da der kleine, alberne, mickrige Ferengi, die Witzfigur, der Underdog, der auch bei seinem Bruder der Underdog ist, der erst dann aus seiner Underdog-Rolle herausschlüpfen kann, indem er sich dem bajoranischen Technikteam anschließt, deswegen er ja auch diese schöne Uniform trägt, die ich so mag an Rom, die bajoranische Technikeruniform. Und die beiden finden sich zusammen einfach, weil sie beide Familienväter sind, weil sie beide Väter sind und weil ihre beiden Söhne zusammenziehen. Und das vereint diese beiden, das schweißt die zusammen. Das ist eine ganz tolle Verbindung zwischen den beiden.
Ich kann mir auch, so ein Gespräch hatten die auch noch nicht bis dahin, oder? Also ich kann mich nicht erinnern, dass die so ein Gespräch in der Form, vielleicht als Snoke zur Akademie ging oder so. Er den Wunsch schon hatte, ne?
Ich bringe die Reihenfolgen da jetzt durcheinander, weil ich die Serie schon sehr lange nicht mehr wirklich am Stück mal gesehen habe. Ich müsste mal wieder einen richtig disziplinierten Rewatch machen. Ich habe in letzter Zeit leider sehr viele Rewatches gestartet und nicht zu Ende geführt. Gerade im Moment bin ich bei einem Buffy-Rewatch.
Ich bin jetzt gerade
ein paar Folgen weiter, also ich in der Zeit von Snyder. Also Armin Shimmerman hat jetzt meinen Rewatch betreten.
Immer gut.
Ja.
Ja, aber also die Auflösung ist ja, dass die beiden sich so gegenseitig bestätigen. Es wäre, ja, dass jeder für den beiden irgendwie es gut fände, wenn sein Sohn ein bisschen mehr, ja, ist wie der andere. Nock ein bisschen, hm, lockerer wie Jake und Jake ein bisschen disziplinierter wie Nock in dem Fall. So die, der Mix macht's halt. Ne? Und, mhm, die Auflösung ist dann schon relativ billig, aber wir dürfen nicht vergessen, es ist halt eine B-Handlung. Ja. Ne? Die Auflösung ist halt, dass Cisco sich per se als Commander und Vater durchsetzt und sagt hier, leider gibt es keine, natürlich in so einer Raumstation, die so groß ist, es gibt leider keine Einzimmerpolitik mehr. Oh. Ne, also ein Quartier, das ist leider nicht mehr möglich. Wir haben nur noch Zweier und deshalb legen wir euch zusammen. Das dann, und ihr macht das jetzt und ihr kommt miteinander klar. Ich order es per Mufti an. Ist sehr autoritär. Ne, er sagt zu Jake, der sagt, ich erhebe Einspruch. Das steht Ihnen als Kadett nicht zu, das möchte ich bezweifeln. Und, aber ich musste sehr lachen, als er dann zu Jake sagte und dir so auch nicht. Oder möchte ich jetzt nichts mehr. Da ist er eigentlich ein bisschen mehr der Vater, der sagt, ja, weißt du, so, ey, ihr seid doch Kumpels, jetzt vertragt euch wieder, jetzt mal ehrlich. Mhm. Hier sind acht Liter Rotbier, ich bin mal weg, ihr kriegt das hin, ne? Ne? Und ja, und dann sind die beiden auch sehr, dass sie sagen, ja, wollen wir dann mal zusammen eine Runde Dom Jodd spielen? Das geht dann schon so schnell, ja, ja, dass sie sich zusammenraufen. Da, aber gut, das ist eine
B-Handlung. Da ist es, ne, halt auch wieder, das Spiel der beiden hat irgendwie keine Natürlichkeit. Und da hat es mich dann tatsächlich dann auch ein bisschen gestört. Es wirkt so aufgesetzt. Deswegen muss ich halt leider sagen, dass mich Jake und Nock in dieser Behandlung eher gestört haben. Ich fand die Idee gut, ich fand die Geschichte gut, ich fand die Ausführung halt einfach nicht so, fand sie nicht so gut.
Und, dafür war das Gute die Rom- und Cisco-Szene.
Ja. 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 Übrigens, ja, von wegen große Station und weil ich am Anfang gemeint habe, diese Station ist so ungemütlich von innen. Mir ist es heute beim Intro, beim Titel aufgefallen, wenn im Titel unten rechts die Station ins Bild kommt, so ganz am Anfang, mhm, dann ist mir jetzt zum ersten Mal seit langem wieder ganz bewusst aufgefallen, was ich immer da empfinde. Das hat was Unheimliches, wenn diese Station da unten reinkommt, weil das, mhm, einfach nur so ein graues, skelettartiges Etwas ist, das da unten in der Schwärze des Alls ist. Mhm. Man ist so gewöhnt, wie diese Station aussieht, diese kardassianische Station, die so, ja, viel geiler aussieht, als wenn das so ein Föderationspilz wäre.
Absolut, absolut.
Aber sie wirkt so unheimlich, wenn sie da unten ankommt, wie so, ja, ja, das Skelettfinger. Das sieht ja so geil aus.
Kardassianische Bauer, das, ja, muss irgendwie doch schwierig gewesen sein. Also ich möchte mal schon wissen, ob die das damals so, ob da nicht bei Paramount einer erst lieber eine Sternflottenbasis haben wollte, um auf Nummer sicher zu gehen. Ich kann mir schon vorstellen, also es ist schon froh, dass sie diese Freiheit genießen können. Ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht einfach war, so das Design und so da, mhm, durchzukriegen und so halt. Ne? Aber es ist einfach, ja, einfach, als ich es jetzt auch bei Lower Decks gesehen habe, wo sie bei Deep Space Nine waren, sofort Tränen in den Augen. Also sagen, wir machen, ja, sie haben noch ein bisschen Zeit, wir machen noch mal einen Rundumflug um die Pylonen. Ja. Ich verzögere unsere Ankunft nochmal und dann hörst du das dieses Nein, Sam. Und es ist so wie, weiß ich nicht, auf die, das ist so echt in einer Liga wie in der, ja, dritten Picard-Staffel, wo sie wieder auf die Brücke gegangen sind, der D und so halt, ne? Und das ist so ein, ach, das ist so herrlich und, mhm, so, ne?
Ach, ist einfach schön.
Ja. Kommen wir mal zur A-Handlung in dieser, ja, Folge. Ne?
Ah, genau.
Bei dieser A-Handlung habe ich ja erzählt, ne, der gute Quark wird ja von Odo quasi, also Odo hat den Auftrag, ihn zum großen Gericht der Föderation auf dem Planeten Gerichtio zu bringen. Nein, die Föderation hat anscheinend ein großes Gericht und da wird
wie
offensichtlich...
Heißt das, Inferna?
Ja. Ich glaube, ja.
Schöner Name für einen Gerichtsplaneten. Ja. Ganz super.
Ich glaube schon.
Ich glaube schon, auch gleich, was dich erwartet.
In Demonus. Ja. Na, auf jeden Fall. Ich hab da so ein paar Themen mit. Also, da ist es ja so, er nimmt ja Quark mit, weil er sagt, dass hier, wir sind da vorgeladen und ich bringe dich hin und pipapo. Und man denkt ja erst, okay, ne, Odo weiß was. Und der Twist ist ja, Odo weiß eigentlich gar nichts, nur dass er ihn da hinbringen soll. Mhm. Und da habe ich mich erstmal gefragt über das ganze Thema Juristerei in der Sternenflotte. Der zum Verhör kommt, erfährt also nicht, warum.
Ja.
Er wird einfach hingebracht, weil das große Gericht dich hören möchte. Weißt du, du bekommst nicht gesagt, so richtig für was. Er hat ja, er sagt ja, ja, die wollen meinen. Obwohl Quark scheint es ja so ein bisschen zu wissen, ne? Mit dem, er sagt ja, es ist eine Aussage gegen das Orion-Syndikat, aber Odo erfährt es nicht. Also, das kann ja nicht das Vorgehen sein. Toll. Alleine aus Sicherheitsbedenken. Wir erfahren ja hier, dass das Orion sind. Odo sagt ja, hätte ich gewusst, dass es die Orions sind, ne? Dann wären wir auf der Defiant umgeben von der Hälfte meiner Constables und so.
Ja.
Allein das Sicherheitsbedenken. Sicherheitsrisiko, dass er einfach mit ihm, mit dem Runabout und noch so einem schönen Pad los ist mit Liebesgedichten und so. Und es wird unheimlich viel gelesen in dieser Folge. Das ist ja ein Riesensicherheitsthema. Und auch, dass der Constable, der ihn vorführt, nicht genau, nicht wenigstens rudimentär Informationen bekommt. Für was? Es ist ja ein Unterschied, einen Gefangenen zu bringen oder einen Zeugen. Oder eventuell einen Zeugen, der unter Lebensgefahr steht. Also Zeugenschutzprogramm oder ja, irgendwie sowas. Nö, hier, ja, kannst du uns den mal vorbeibringen? Ist kein Problem.
Hm.
Also bitte. Also was ist denn das für, ne? Was ist denn das für ein Vorgehen und so, ne? Aber die Szenen im Runabout, wo Quark sich so langweilt und sagt, ah, hier, mit der Suppe, wo die sich auch mit dem Essen so necken und so, sie schmatzen, weil Udo ist ja jetzt in der Phase, wo er jetzt ungefähr seit 9 Folgen ein Mensch ist.
Mhm.
Ne, wo er ne, kein Wechselberger genau mehr ist, ein Solid
kein
ist und so.
Sondern ein Solid.
Ganz unbekannte Sachen entdeckt, ne? Ja. So Gefühle und Sachen tun weh und ne, hier, ne, und er schmatzt mit den Lippen, wenn er was isst, ne? Und dieses. Und ich fand das auch so herrlich menschlich, wenn er sagte, sie schmatzen. Hören Sie das, wo er dann anfängt, diese Summen zu hören, was Quark natürlich viel früher hört. Ja,
den
und Udo ja nicht. Und er sagt, wie soll ich denn das hören, wenn ich so laut schmatze? Und so, seien Sie doch mal ruhig. Und er dann dieses, das ist so, das würde ich auch machen.
Weißt,
das
herrlich,
ist so,
die beiden.
Das ist so herrlich. Dieses Comedy. Und deshalb habe ich wieder gemerkt, ich habe bei mir diese Folge immer so ein bisschen als Comedy-Folge im Kopf. Aber eigentlich ist sie das gar nicht.
Tatsächlich.
Nur vielleicht am Anfang. Eigentlich ist es schon eine sehr ernste Folge in vielen Phasen.
Aber diese Comedy am Anfang in dem Shuttle, die hält bei mir so lange vor, dass wirklich sogar bis zu dem Moment, wo die zwei dann ernsthaft aneinander geraten und sich streiten und sich beschimpfen und der einen ihn als Versager, die andere ihn als Faschist anschreit. Sogar ja, da bin ich noch versucht, das komisch zu finden und merke erst, als die dann den Berg runterfallen und in dem Moment, wo ich sehe, dass Odos Bein gebrochen ist und in einem Winkel absteht,
ja,
dann merke ich, hoppla, hier ist die Comedy aber plötzlich zu Ende. Weil die Comedy zwischen diesen beiden Kontrahenten, diesen zwei Streithähnen. Das ist ja so ein Buddy-Movie eigentlich. Zwei ungleiche Charaktere,
ja,
die sich zusammenfinden müssen. Die ist so stark, weil diese zwei einfach so aufeinander eingeschossen sind, als gegensätzliches Team. Allein schon optisch. Quark allein in dieser Klamotte, die er da anhat, dieser Frack, den er da trägt.
Dieser Anzug, der einzige, der die Explosion überlebt hat. Ne?
Ja, nee, ich meine gar nicht den Anzug, den Überlebensanzug, diesen silbernen, sondern seinen Frack, den er am Anfang trägt, seine Quark-Klamotten.
Ach so, okay.
Dieser dunkelrote mit den Streifen und der Brosche, ein Outfit, da ist würde jeder Centauri neidisch werden, weil das so dermaßen übertrieben ist. Und das Tolle ist eigentlich, wenn ich zurückdenke an Quarks Klamotten, dann sehe ich den immer irgendwie grün angezogen vor mir. Weil das irgendwie die Farbe ist, die bei mir am meisten. Und ich habe mal nachgeschaut, der hat immer bunte Klamotten, immer andersfarbige Klamotten,
ja,
mit ähnlicher Schnitt meistens. Meistens so ein Frack mit so Frackschwänzen hinten dran. Aber immer komplett verschiedene Farben. Und hier dieses Dunkelrot mit dem Brokat und allem. Überhaupt nicht grün. Aber es unterscheidet sich halt trotzdem von Odo, von diesem komplett beigen Charakter, der so in seiner ganzen Einfarbigkeit so komplett anders ist. Dieses einfache, glatte
total
Gesicht im Vergleich zu dem verrunzelten, wulstigen Ferengi-Kopf und die beige Uniform gegen Quarks. Verzierten Frack und alles. Das ist so fantastisch, die beiden.
Das
sind ein so herrlicher Gegensatz.
Das ist total super. Also später am Ende, wenn die dann schon ausgemergelt sind, dann nach den Tagen da in den Bergen, weil es müsste ja eine längere Zeit gewesen sein. Du siehst es auch am Make-up. Odo ist weiterhin so glatt, hat zwar die Haare so, ne, weil sein Gesicht ja nicht verändert wurde. Er ist weiter so glatt, hat die Haare zwar so ein bisschen runter, aber Quark sieht richtig mitgenommen aus. Der hat richtig so Narben und Wunden im Gesicht und so. Also das Make-up. Armin Schimmermann hat mal gesagt, er hatte nie so viele Probleme mit den Prosthetics wie in dieser Folge, weil sie haben diese Folge halt im Hochsommer gedreht und mussten halt Kälte simulieren halt. Ne? Und die Folge ist hier in Mount Whitney in Kalifornien gedreht worden halt. Ne? Da ist die Folge gedreht worden, bei 30 Grad. Ne? Und
da unterscheiden
immer, wenn man das weiß, finde ich das schlimm.
Da unterscheiden sich auch die Angaben. 30 Grad habe ich auch gelesen, andere Quellen zufolge 18 Grad. Aber selbst wenn 18 Grad stimmen, die sind oben in den Bergen. Ich weiß das aus Wanderausflügen aus den Alpen. Selbst wenn du oben nur 18 Grad hast, aber die Sonne runterknallt, das kann dich richtig fertig machen. Da kriegst du trotz Sommerfrische oben ganz schnell einen Sonnenstich. Und Armin Shimerman muss zusammengeklappt sein und hat später gemeint, der wahre Held dieser Produktion war der Sanitäter, der ihn wieder auf die Beine gebracht hat.
Also die Produktionsbedingungen müssen so krass gewesen sein, dass sie wirklich ernsthaft überlegt hatten, ob sie die Folge abbrechen müssen. Ich habe mich natürlich gefragt, warum sie das nicht einfach wann anders gedreht haben, ehrlich gesagt. Also die Folge, gut, sie mussten, das Einzige, was sie noch haben mussten, war, dass Odo noch nicht wieder ein Wechselbike sein durfte. Ja. Denn wenn er ein Wechselbike gewesen wäre, wie er gesagt hat, dann hätte er sich als Adler verwandelt und hätte dann dieses Ding, diesen immens großen, unglaublich unfassbar großen Koffer an Kommunikationseinheit auf den Berg, auf den Paramountain geflogen.
Da wäre ich jetzt, da habe ich mir auch gedacht, wie ist das nochmal mit Masse und so.
Ja, aber das war ja nie das war ja nie kohärent mit der Masse.
Ja, also, aber schau mal, okay, gut. Okay,
wie
gut,
oft war eine Tasse?
Wie oft war eine Tasse? Aber okay, Odo, nehmen wir jetzt mal an, von Gewicht und Größe und Masse und so wird sich in einen Adler verwandeln, der die gleiche Größe hat. Der hat dann aber auch natürlich andere Spannweite. Möglicherweise würdet ihr das tatsächlich schaffen, den
das Ding sich als Pferd fliegen, verwandeln können oder so, weißt du? Also,
als Geistbock, also, als Ziegenbock, der da hochklettern kann, als Gämse. Als Pferd.
Ich finde immer noch die Sache super. Grüße an den Sirenen-Podcast. Dieses, wo sind wohl die Wechselbäcker, diese beiden Pferde von der Kutsche? Hä? Die finden uns nie. Diese Vorstellung finde ich super. Die finden uns nie. Nein, es ist wirklich großartig. Nee, aber also das hätte nur, es muss, aber man hätte es vielleicht auch wann anders drehen können, finde ich. Aber gut, ging wohl nicht anders. Aber die haben wirklich überlegt, das abzubrechen. Es hat mich erinnert an die Better Call Saul, hast du nicht gesehen? Sehen, ne? Nee. Das Prequel zu Breaking Bad, da gibt es eine Folge, die ist sehr, sehr gut. Also vieles ist sehr gut an der Serie, die heißt The Middleman. Und da sind die beiden Hauptfiguren überwiegend ohne Wasser in der mexikanischen Wüste. Ja. Und das ist so, oh Mann, man leidet so mit denen mit und so. Und auch diese Wunden, die sie da im Gesicht und dieses Austrocknen, und dass man schwitzt wirklich alles aus mit den beiden und so. Und da haben die wirklich, da gibt es auch so ein Making-of, dass die irgendwie da wochenlang auch medizinische Tests machen mussten, Belastungstests und so, und ob die das schaffen und so halt. Das war, weil beide, also gerade einer der beiden war schon an die 70, der andere so in den Ende 50 und so. Also es war echt ein Thema, ob die das gesundheitlich überhaupt schaffen. Und dann sind die nur mit einer ganz kleinen Filmcrew daraus gefahren und so, und dann ist auch der Serienproduzent ist auch die ganze Zeit mit dabei gewesen, weil er gesagt hat, ich kann ja nicht die Leute und dann in meinem klimatisierten Büro die Dailies mir ansehen und so halt, also kann ich schon, aber habe ich ein schlechtes Gewissen dabei und so halt, ne? Und das hat mich so dran erinnert, ne, weil gerade dann auch noch Kälte zu spielen in einer Hitzesituation.
Da sind wir wieder bei Mesh, ist genau die Situation, die wir bei Mesh ständig haben, wenn die Winterfolgen haben,
furchtbar,
wo die bei 30 Grad in Kalifornien im Griffith Park drehen und du siehst, es ist die Sonne scheint und da ist alles grün und da ist, also was heißt grün, halt im Grün, so wie es halt in Kalifornien grün sein kann, aber da liegt kein Schnee und die frieren und sind dick eingemummelt und du erwartest aber, dass irgendwo im Hintergrund jemand in kurzen Hosen durchs Bild läuft, weil es halt Hochsommer ist. Nur hier, das Faszinierende ist, hier bei dieser Folge, hier funktioniert Suspense of Disbelief, des Unglaubens, funktioniert hier irgendwie besser. Und wenn es nur durch diese eine Stelle ist, wo, ich weiß nicht, wer von den beiden das sagt, wie kann das eigentlich sein, dass die Sonne scheint und es trotzdem so arschkalt ist? Und es wirkt eigenartigerweise wirklich kalt. Einfach durch den... durch das Gebirgsmassiv, das man immer wieder sieht. Und das
man meint, Schnee zu sehen. Das ist aber nicht so. Genau, ich hab an einigen Stellen, ich habe auch geguckt, ob die das nicht in Kanada oder so gedreht haben, aber nee, war, wie gesagt, Mount Whitney in Kalifornien. Ja. Ich habe auch gedacht, da ist doch Schnee und so, aber nee, ist einfach nur weißer Felsen und so halt. Ja. Ne? Aber es erzeugt diese Atmosphäre und später auch am Finale.
Aber auch die Tannen und alles und die Felsen. Und
das ist schon gut von der Location.
Und wie sie da spielen und wie sie frieren und wie sie diese Jacke immer wieder, wie sie sich diesen Überleben Lebensanzug aufteilen. Der eine muss die, trägt die Jacke, der andere die Hose und das aufzuhalten.
Ob das so sinnvoll ist? Ist es nicht ein Stück dann am Ende? Also ist, ist das ja so wie einen halben Raumanzug tragen, oder?
Naja, du bist halt, du hast halt entweder warme warmen Unterkörper oder warmen Oberkörper. Und,
das ist schwierig, ne? Wo das, friert man mehr? Oder wo...
Letzten Endes müssen sie es ja eh abwechseln und sie tragen, wechseln sich ja ab beim Tragen des Dings, obwohl ich mich da gefragt hätte, wäre da nicht irgendeine Trage, die beide tragen können, sinnvoll gewesen?
So ein
Schleppding,
hätten, was in der, hätten in der den Mitte tragen Prinzip, können. Das, was er dann, was später für Odo gebaut ist, hätten sie vorher schon brauchen können vielleicht. Mhm. Ja, das ist ja gut in solchen Situationen. Aber nichtsdestotrotz, der Berg, auch später die Szene, wenn Quark so mit letzter Kraft noch dieses Ding da hochschiebt und diesen Wind enorm, hast. Die Szene. Weißt du, wo du den Wind, die Szene ist einfach so krass, wenn er dann auf diesem Fels liegt und es nach vorne schiebt und du siehst den Wind und das dunkle Licht und so, das ist dann das Bild dunkler gemacht.
Das Bild dunkler, wirklich alles kalt. Und blau,
ja,
und du siehst auch nur von vorne, wie Odo, Quark, auf dem Boden, auf dem Felsen entlang rutscht und diesen Transmitter nach vorne schiebt. Also, du siehst richtig, der kann nicht mehr auf der, der kämpft jetzt mit seiner letzten Kraft gegen den Berg. Quark gegen den Berg. Das ist für eine ganz kurze Szene nur. Und dann sieht man, schneidet man wieder zurück zu Odo, aber das hat mich so umgehauen. Diese Szene ist so stark, so kräftig.
Das hat aber auch ein bisschen meine Kritik entkräftet, dass ich mir erst so aufgeschrieben habe. Das wirkt einfach nicht wie ein fremder Planet, sondern wie Mount Whitney in Kalifornien. Mhm. Das wirkt einfach nicht wie, oh, wir sind durch Zufall auf einem komplett erdähnlichen Klasse-M-Planeten gelandet. Na, also, das ist, weißt du, hätten sie da vielleicht nochmal hier und da eine außerirdische Pflanze oder irgendwie so ein komisches Moos-Ding oder so. Ja. Gut, das kann auch schnell cheesy wirken und so halt, ne? Aber es sah dann doch zu sehr nach kalifornischen oder beziehungsweise nach kanadischen Bergen aus.
Ja.
Weißt du? Das ist aber gut, wie sollten sie es auch anders machen? Wenigstens war es keine Studiokulisse, sondern die waren da wirklich unter ihrem Geschweiß ihres Angesichts da oben im Betteln. Deshalb sehe ich das auch, da sehe ich das auch nach heute.
Schau, ich denke dann immer noch an Doctor Who-Episoden aus den späten 80ern, so die ersten Folgen mit Sylvester McCoy, wo dann in so einem Videoeffekt der Himmel pink eingefärbt wird und du siehst einfach, das ist so ein Filter, der den oberen Rand des Bildschirms quasi einfärbt und dann nur damit der Planet, auf dem das spielt, nach fremdem Planet, damit der Steinbruch, in dem das gedreht wurde, nach fremdem Planet wirkt. Und da bin ich mir dann doch sehr froh darüber, dass es hier einfach so gelassen haben und man einfach gespielt hat, dass das ein fremder Planet ist. Ja, das wirkt für mich viel überzeugender, als wenn man da noch irgendwie den Himmel eingefärbt hätte oder irgendwas in der Art gemacht. Ich hätte gerne
diese Blumen gesehen, die Spock festgehalten hat, damit sie nicht vibriert. Weißt du, die hätte man überall hinstellen können.
Ja, man hätte natürlich überall irgendwo fremde Vegetation noch hinstellen können. Klar, man hätte das ausstatten können, aber es war nicht notwendig. Ich fand es nur erstaunlich, keine Käfer, keine Insekten, keine Schnecken, kein Nichts, also alles, was Quark gerne gegessen hätte. Wie funktioniert das, ein Planet komplett ohne Insekten und ohne Lebewesen? Das ist ich bin kein Biologe, merke ich an dem Punkt und kann nicht sagen, kommt nur mir das so komisch vor oder ist das tatsächlich irgendwie unplausibel?
Was? Ja, ein bisschen schon, ne? Ich meine, Gregorn.
Achso.
Ein Gorn wäre super, der da rumsteht und immer nach dem Weg zeigt. Nein, aber es ist auch, also eigentlich ist ja schon diese, ich wollte nochmal ganz kurz in das Shuttle zurück, das ist ja auch eine Fehlfunktion, dass diese Bombe summt, bevor sie hochgeht. Also das ist ja, sie ändert ja auch den Ton irgendwie, ne? Also Quark hört es ja noch zuerst, dann wird der Ton aber so laut, dass auch Odo es hört und dann beamen sie die ja raus, was noch die Explosionsenergie umleitet. Da ist natürlich so eine Falle dran, dass wenn man es versucht rauszubeamen, das explodiert, aber man kann ja die Energie nach außen leiten und das die können sich auf die Art ja zumindest in den Absturz retten, kann man mal sagen. Aber also das mit dieser, wie gesagt, auch das mit der Bombe, das hätte alles nicht passieren dürfen, dass man das Odo nicht sagt. Weil wir erfahren ja, dass dieses Orion-Syndikat so ein harter Haufen ist, ne? Dass du dich eher umbringst, als gegen die auszusagen und so, ne? Weißt du, weil die richtig krass drauf sind, weißt du? Ne? Keine Snitches beim Orion-Syndikat halt, ne? Die sind eher so ein Fan von Loyalität offensichtlich. Weißt du? Und weiß ich nicht. Also, das ist ja auch clever, die hier einzuführen. muss man sagen, ohne dass man sie zeigt. Was finde ich immer gut. Weißt du noch, wie das Dominion, was auch angeteased wurde, ja, und jemand gesagt hat, das Dominion, weiß ich noch, wo das erste Mal das Dominion erwähnt wurde und dann immer so gesagt wurde, das Dominion, die müssen nicht verhandeln. Wenn die verhandeln wollen, dann schicken sie die Jem'Hadar da und so. Weißt du, dann weißt du gleich, ui, das sind offensichtlich die Netten von denen. Nein. Nee, aber das ist auch eine clevere Art, die einzuführen. Und was ich noch sagen wollte, diese Kommunikationseinheit, die sie auf den Berg schleppen müssen, ist ja auch so, dem Quark sie rausgerissen hat und die unhandlichste Einheit aller Zeiten, wir hatten es ja schon erwähnt, das sieht ja aus wie eine Phaser-Kanone auf dem Runabout drauf, die auf diesen riesigen, absurd hohen Paramounten zu tragen, ne? Das ist auch geil, ich finde die Rechnung super. Was meinst du, was meinst du denn, wie hoch wir die... Also ich würde mal sagen, 2 im Sinn, 3 hin, durch 4, trianguliert durch, ich würde sagen da
hoch. Die Wurzel von Pi.
Ja. Ja, ihm auch das Kinn so hoch, ich würde sagen da hoch. Ich würde jetzt mal sagen, ich würde sagen, das ist so von der Berechnung Pi mal Quark.
Ja.
Weißt du? Also sagt er, du musst ja im Prinzip, wir so als Deutsche, wir kennen uns ja mit Funklöchern aus. Mhm. Weißt du? Na, also wir wissen, ne, wichtige Telcos macht man nicht auf der Autobahn oder in der Bahn. Na, also nicht in Bewegung, offensichtlich und so. Ne? Also wissen wir das ja. Aber ich finde das irgendwie, dass diese Einheit, diese unfassbar unhandliche Einheit da hochgeschleppt werden muss, ist schon okay, muss man schon mitleben. Ja. Sie soll ja auch schwer sein, die Bürde, die sie hochschleppen müssen.
Halt, ja Gott, ne? Aber sie haben halt auch leider keinen Techniker an Bord, muss man jetzt auch sagen. Es ist kein Ingenieur dabei. Es ist weder O'Brien noch Rom noch irgendjemand dabei, der möglicherweise ein bisschen hätte zaubern können, um das Ding wirklich, die sind da auf sich gestellt. Und das sind jetzt nicht die, in vielerlei Hinsicht nicht die beiden schärfsten Messer im Schrank, wenn es um solche Sachen geht.
Sie werden ja auch offensichtlich nicht gesucht.
Ja.
Wenn das Orion, wenn der Top-Zeuge gegen das Orion-Syndikat und der Sicherheitschef zum großen Gericht der Föderation geflogen wird, wird auch nicht gesagt, wo sind die? Sind die denn schon angekommen?
Nee. Ich bin ja erstaunt, dass Odo überhaupt einen Shuttle fliegen kann. Musste ich dann an damals schon irgendwie ganz ehrlich sagen, dachte, Odo fliegt das Runabout, kann der denn sowas überhaupt?
Ich glaube, das ist so Basics. Und, ich glaube, sowas, ja.
Dann dachte ich mir, ja, aber ich meine, wäre jetzt zum Beispiel Dex am Steuer gesessen, ich weiß nicht, ob sie anders gelandet wären, aber die hätte zumindest dran gedacht, mal vorher ein Notsignal abzusetzen, bevor man auf dem Planetenbruch landet. Oder vielleicht ein Notsignal abzusetzen, bevor man diese Bombe versehentlich auslöst. Und O'Brien hätte es vielleicht geschafft, die Bombe nicht auszulösen und so. Also das ist...
Aber sie thematisieren das ja sogar witzigerweise am Ende. Ja, glauben, wo sie dann darüber reden, ob sie aufgeben, ne? Ob sie sagen, hier, dann wenn wir aufgeben, heißt das, wir hier sterben, ne? Und sagt, ja, glauben sie denn, dass wenn Sisko, Dax oder Worf hier wären, dass die aufgeben werden? Nein, aber die sind nicht hier, nur wir sind hier halt. Und so.
Das wird ist auch so ein schöner Satz, nur wir sind hier. Was das infiziert, nur wir beide sind hier, die beiden letzten Würste. Wir sind die einzigen, die hier sind. Das sagt so viel über die aus, über diese beiden, wie die sich selber sehen, wie die sich gegenseitig sehen. Würste war jetzt ein bisschen gemein, aber die haben sich ja gegenseitig schon an den Kopf geschmissen, was sie voneinander halten.
Das ist aber auch geil.
Ja.
Das ist aber auch wirklich geil. Nicht nur das Schrittzählen von Quark, der 10.001, 10.002. Das ist so wie bei Papa Schlumpf und so. Sind wir bald da? Ja, gleich. Sind wir bald da? Ja. Ja, gleich. Sind wir gleich da? Nein, noch nicht. Weißt du? Das macht dich ja wahnsinnig. Der
Astronautenschlumpf, oder? Ja.
Und wenn er ihm dann sagt hier, es gibt ja da so viel Weisheit auch in den Dialogen. Mhm. Zum Beispiel, dass als Quark Odo sagt, ja, aber sie wollten doch ein Solid werden. Also das ist doch, man hat ihnen doch ihren Wunsch erfüllt. Man hat ihnen doch, was ist denn ihre Strafe gewesen? Sie wollten das doch offensichtlich. Ne? Und das hat man ihnen gegeben und jetzt jammern sie hier rum. Und dann später, wenn er sagt, ja, wenn er sagt, ja, ich habe nicht für das Orion-Syndikat gearbeitet, ich kenne jemanden, der jemanden kennt und pipapo und da habe ich Informationen. Und wo Odo dann gleich jetzt nochmal Schlussfolgert, du hast versucht da einzustrehen, aber du konntest den Eintritt nicht bezahlen, irgendwie seinen Anteil nicht. Warum? Weil deine Konten eingefroren sind, ne? Hier FCA und so, ne? Und weil du ein schlechter Ferengi bist und die ganzen Jahre des Lügens und Betrügens und Intrigieren hat dir überhaupt nichts gebracht. Du bist immer noch nicht wert, im Orion-Syndikat beizutreten. Du bist nur ein kleines Licht. Und der Konter von Quark, dass er sagt, ja, und du hast offensichtlich Jahre damit verbracht, ein kleines Licht zu jagen. Was macht das aus dir? Und dann einfach drop my mic und geht.
und geht. Und Odo, der da sitzt, vor sich hin stiert, ins Leere starrt, da ist es auch so toll gefilmt, schön im Profil, da kommt dann dieses tolle Profil von René Auberjonois wieder so richtig zur Geltung. Und dieser Blick, den Odo einfach durch die Maske hat, dieser verzweifelte, immer etwas verzweifelte Blick in den Augen, wie er da ins Leere starrt und dann den Kopf umdreht und zu und Quark hinterher schaut, das ist toll, diese Erkenntnis der beiden, was sie wert sind, was ihre Leben, das ist so ein Resümee ihrer beider Leben, weil die gehen ja beide irgendwie davon aus, hier mit dem Leben abzuschließen, beide zu unterschiedlichen Stellen. Immer wieder, lassen Sie mich liegen, lassen Sie mich zurück, nein, oder dann später Quark, ich bleibe jetzt hier, ich mache hier nicht mehr weiter, wenn dann Odo sagt, ja, dann packe ich halt und schiebe den Transmitter weiter und schiebt sich da auf den Boden weg und da will Quark liegen bleiben, ich will hier nur noch liegen bleiben und in Würde sterben. Und als dann Quark alleine unterwegs ist und Odo seinen letzten Logbucheintrag macht und sagt hier, was mit seinen Überresten passieren soll, da schließt er auch schon mit sich ab. Und du merkst, in allem, was die machen, die sind sich jetzt gerade beide bewusst, dass eigentlich die machen ein Resümee mit ihrem Leben und das sieht nicht gut aus, das Resümee.
Und deshalb machen sie weiter. Und deshalb machen sie weiter. Sie wollen nicht, dass es da endet. Weil das ist nicht der Punkt, wo beide sein wollten. Und das, dieses Hin und Her, was wir haben, was du gerade sagst, mit diesem letzten Logbucheintrag von Odo, ne? Dann darf ich dir den kurz mal vorlesen. Denn der zeigt das sehr toll an, die Dualität an der Sache. Er sagt nämlich, übrigens, da lernen wir mal wieder, der Kommunikator ist offensichtlich auch, ist auch irgendwie der Audiospeicher, ne? Aber gut, auch Kirk hat schon reingesprochen, Weiland bei dem Gorn und so, ne?
Das ist halt das Podcast-Mikro, das mobile.
Er sagt, es sieht so aus, als hätte es Quark nicht geschafft. Ich kann nicht sagen, dass ich überrascht wäre. Sie werden seine Leiche weiter oben finden. Zweifellos wünscht er, dass seine Überreste getrocknet und versteigert werden. Nicht, dass sie viel wert werden. Siehst du immer gleich das eine und dann immer gleich. Und was mich betrifft, verbrennen Sie mich, füllen Sie meine Asche in meinen Eimer und schießen Sie mich durchs Wurmloch. Warum sollte ich nicht dort enden, wo ich hergekommen bin? Oder besser noch, und naja, da ist der Transporter-Beam an der Stelle. Aber er gibt ihm ja auch Respektbekundungen. Sie werden ihn weiter oben finden. Er hat es versucht und so. Wundert mich aber nicht, dass er es nicht geschafft hat. Und dann so den, was er glaubt, was sein, ich sag mal, Freund, Kompagnon, Buddy, ne, was auch immer die jetzt sind, dass er sagt, er würde sicher wollen, dass seine Überreste getrocknet und verkauft werden. Sie werden aber sicher nicht viel wert sein. Diese Dualität dieser Beziehung, das ist so toll in diesem einen Dialog. Und dieses, was sie sich an den Kopf werfen, was zum Beinbruch von Odo führt, ist ja dieses, der Moment, wo Quark sagt ja sogar zweimal Faschist. Er sagt einmal Faschist und dann verklemmt er Faschist und so halt, ne? Also, das ist im Salonbranche, das ist so wie, weiß ich nicht, wirklich nicht so mit, ne? Dürnenspross.
Nein. So, ja, aber es ist toll, die packen einfach in diesen wenigen Beschimpfungen alles raus, was sie von dem anderen denken und fühlen, was die dem anderen nie mit dieser vollkommen offenen Brutalität, mit dieser brutalen Offenheit gesagt haben. Und in dem Moment bricht das einfach aus denen raus. Verklemmter Faschist. Lüstling, Versager.
Lüstling ist auch geil irgendwie, toll. Ne? So als Bedrohung, oder? Ne? Mensch, das ist so, wie wenn ich sage, Felo, du bist ja einer. Ne? Also, ne? Mein, ne? Du bist ja ganz ein Wilder.
Kennst du die Stelle aus Aviator mit Howard Hughes, der mit Leonardo DiCaprio-Film, wo ihn die Kommission vorlädt, weil sie den Film zensieren wollen, weil die Brüste seiner Hauptdarstellerin zu prominent im Bild sind und der Vorsitzende der Kommission ihm erstmal ganz streng alle Verfehlungen vorwirft und dann am Schluss Mr. Hughes macht. Ja. Ich dachte mir, okay. Ja, ja. Also sie sind mir aber einer.
Das ist aber auch, sie sind ja ein Wilder. Ja. Ne? Ja, du bist ja ein Wolperdinger. Ja, sowas, ja, Sackelzement. Nein, aber ja, ich finde das einfach auf einer und es ist einfach dieses Schauspiel der beiden, ist einfach großartig, wie die sich zur Höchstleistung pushen in dieser Situation halt auch, ne? Mit diesen Prosthetik, die beiden tragen und so und auch, und dann, wenn sie dann den Berg runterkullern und dann dieser, na gut, etwas vielleicht ein bisschen, sieht ein gebrochenes Bein wirklich so aus mit 90 Grad Winkel? Ich muss immer lachen, wenn ich das sehe. Ich will es nicht wirklich sehen.
Ich habe das noch nie so gesehen.
Ich will das auch nicht.
Bein bricht. Naja, was soll es daran hindern, so abzustehen? Oh. Da ist kein Kind der Knochen
durch. In welchem Film war das denn, wo dann die eine Person das einfach nur wieder gerade gebogen hat und so? Das ist auch, naja, sorry. Nee, das ist. Also auf jeden Fall dann.
Ich verstehe, dass Quark in Ohnmacht gefallen ist.
Aber Quark ist anscheinend total gut im Beine schienen und solche Sachen. Ich meine, der hat die Trage gebaut, das ist der Survival-Quark. Der hat die Trage gebaut, der hat sich als Sherpa bedingt und der hat ihm einfach dieses Bein geschient komplett, also den kompletten, also das komplette Bein. Das ist schon nicht ganz von der Hand zu weisen.
Sonst Dr. Pulaski, um Beine zu schienen, stellen Sie sich immer nicht so an.
Aber es war super, aber wie soll ich denn das ohne das Gerät machen? Ja, hier, zwei Schienen, eine Bandage, Junge, ne? Also dann, ja, und das ist total toll, obwohl ich muss sagen, bei sowas, also wenn wir in der Situation wären, Felo, wäre auch so schnell in der Situation, dass du mich hochziehen musst.
Ja, ja, ne? Felo, ich werde ohnmächtig. Ich habe ADHS.
Ich würde das wie Klinger machen. Ich würde sagen, oh Felo, ich werde ohnmächtig und dann falle ich nach hinten und sagst, aber Felo, wenn man ohnmächtig wird, fällt man eigentlich nach vorne. Ah, Moment, ja, ist okay, es geht mir wieder besser. Oh, das war doch irgendwie so bei Mesh, oder? Das war irgendwie einmal nach vorne. Und ich weiß jetzt nicht, welche Seite richtig ist und so, aber es war doch so dieses, ohnmächtig wird man, aber dann fällt man nach vorne. Ach so, ja, dann geht es mir schon besser.
Oh. Aber ich finde auch die Stelle toll, wenn er Odo, dann nachdem er Odo auf die Bahre gehievt hat und ihn dann mitschleppt und Odo sagt, das macht doch keinen Sinn, dass Sie mich mitnehmen, lassen Sie mich hier, dass Sie mich auch retten, und Quark nur meint, Sie sind meine eiserne Ration, wenn Sie sterben, werde ich Sie essen. Das kommt so eiskalt in dem Moment rüber, dass du das erstmal natürlich nicht glaubst. Und dann denkst du dir aber später drüber nach, möchtest du drauf wetten, dass der den nicht isst, wenn Odo jetzt stirbt?
Ja, glaube ich nicht.
Ich möchte da kein Geld drauf versetzen.
Ja, obwohl, doch, das haben wir auch, ich weiß es nicht.
Man weiß es nicht in dem Moment.
Aber ich muss dir sagen, so von der Vernunft her hätte ich ihn auch dagelassen. Und wäre mit dem Ding hochgegangen. Natürlich. Also das macht eigentlich keinen Sinn, dass er ihn noch mitschleppt. Weil ich meine, wir haben ja festgestellt, es scheint da keine großen Tiere zu geben irgendwie. Mhm. Zumindest was sie so in Erfahrung gebracht haben. Sie haben ja eigentlich auch Tricorder. Also theoretisch hätte, und Phaser müssten sie ja auch haben. Theoretisch
schon.
Also, also eigentlich hätte man ihm ja irgendwie so ein bisschen so ein Feuer phasern können und dann sagen hier, ne, obwohl Odo hat ja keine. Vielleicht sagt er, wenn ich das nur an der Bordsteuer, werden alle Waffen rausgenommen, weil ich lehne Waffen ja ab.
Wahrscheinlich. Das wäre noch Odo einfach alle Waffen entfernen lassen.
Das macht so Sinn mit dem Orion-Syndikat. Weißt du, auf jeden Fall ist das so, er hätte ihn, also ich meine, das ist ja, er macht sich, glaube ich, eher Sorgen oder will nicht alleine sein, aber das ihn damit hochzuschleppen, der mehr wiegt als er, plus noch diese Einheit, das macht, also das hätte auch keiner, unter Idealbedingungen hätte das auch keiner geschafft. Also da hätte er viel eher ihn, also in der Situation hätte ich verstanden, Felo, du baust mir so ein Zelt, machst mir so einen Feuerstein an, machst mir vielleicht noch ein bisschen, wir haben ja so zwei Rationen, gibst mir deine noch. Das
Kopfkissen aufgeschüttelt und so, ja.
Wir haben ja nur die obligatorischen
Es ist sehr selektiv, was in dieser Explosion, sehr gezielt selektiv, was in dieser Explosion zerstört worden ist.
Aber unser 1000-Teile-Puzzle ist erhalten geblieben und so, ne? Nee, und du machst mir dann noch den Feuerstein an, schüttelst mein Kopfkissen auf, deckst mich noch zu, ne, machst mir noch ein schönes Dom Jot an und so. Ja. Und ich sag dann so, und sag mir Bescheid, wenn wir abgeholt werden, ne? Aber ich brauche 5 Minuten Vorlauf, bevor sie uns holen, ja? Frag nicht. Ne? Und so, und dann hätte ich dir gesagt, hätte ich dir viel Glück gewünscht halt, ne? Und geil wäre, wenn du mich auch hochgetragen hättest und ich immer nur gesagt habe, Felo, kannst du mich mal an der Trinke kurz ablassen, ich würde ganz kurz Felo, kann ich nochmal zurück zur Tränke und so, nein. Nee, aber also das Vernünftige wäre, ihn jetzt dazulassen.
Ich muss mal, wir waren gerade eben erst an der Raststation, da hättest du gekonnt.
Da konnte ich aber nicht, aber unmittelbar danach muss ich.
Ja, genau.
Weißt du? Nee, aber also es hatte in der Situation eigentlich keinen Sinn gemacht, ihn mitzunehmen. Mhm. Ja, und er will es vielleicht nicht alleine, ne? Und er macht sich vielleicht auch, ey, er ist dann verletzt und hier und pipapo. Also ich unterstelle jetzt mal Quark, dass er das aus guten Gründen gemacht hat, dass er ihn weiter mit hochgezogen hat und so.
Das,
ne?
Das ist genau das. Man weiß es einfach nicht, weil die in einer solchen Extremsituation sind, wo die Motivation nicht mehr einfach zu durchschauen ist. Ich glaube auch, dass der den einfach nicht zurücklassen wollte. Die sind jetzt beide auf Gedeih und Verderb zusammen. Die gehören zusammen, die müssen zusammen ums Überleben kämpfen. Da lässt man den anderen nicht einfach zurück. Das ist, die sind auf einem Planeten, wo sie beide das einzig, die einzigen Lebewesen sind. Das ist, ich muss da immer an unseren alten Religionslehrer, den Pfarrer Zeissner, denken, der uns in der erzählt hat, wenn er mit seinem alten klapprigen VW-Bus, das hat er immer so schön erzählt, auf Tour war, und der hat da richtig große Reisen gemacht, dann ist der auch durch Wüsten gefahren damit. Also der war wirklich, der hat zum Beispiel auch mal auf die Art und Weise den Auszug des Volkes Israel nachgefahren.
Ernsthaft?
Der war wirklich, das war ein Don Camillo-Typ, der Pfarrer. Den haben wir echt, der war der Hammer.
Okay.
Und der hat erzählt, er war da mit einem Freund unterwegs und sie waren in der Wüste und im Auto saß eine Fliege. Die Fliege. Egal, ob die genervt hätte oder nicht, die hat man nicht rausgescheucht, die hat man nicht tot gemacht. Das hatte nichts mit christlicher Nächstenliebe zu tun, sondern diese Fliege war einfach das dritte Lebewesen. Es gab drei Lebewesen in einem unglaublich weiten Umfeld. Es gab sonst nirgendwo Leben, nur er, sein Freund und die Fliege. Diese Fliege war wertvoll, weil sie das einzig weitere Lebewesen war. Und das macht man nicht tot. Und deswegen ist das so eine, das ist so eine Situation, man ist so aufeinander eingeschweißt, man lässt den anderen nicht zurück. Das schweißt zusammen, egal ob die sich lieben oder hassen, ob das Freunde oder Feinde sind, das sind Freunde, Feinde, was auch immer sie eigentlich wirklich sind, die gehören zusammen und der lässt den nicht zurück. Das ist auch diese Hartnäckigkeit, dieser Kampf, der kämpft ums Überleben und zu diesem Kampf gehört auch dazu, ich gebe jetzt nicht auf und ich lasse auch den nicht zurück. Es ist mir egal, ob ich das schaffe oder nicht, der kommt jetzt mit, weil einfach... Das ist der Trotz, der dann in dem dann einfach durchkommt. Das ist der Kampf gegen alles. Und das bedeutet auch, dass Quark Odo mitnimmt. So sehe ich das.
Das kann wirklich sein. Ja, da steckt sehr viel drin. Auch diesen Punkt, über was wir geredet haben, mit denen, dass die so mit ihrem aktuellen Status quo hadern. Mit Quark, der einerseits ja Mensch und so und dann nicht mehr dieses Ausgestoßen, sich wie ein Ausgestoßener fühlen, ist ja auch so, sie haben ja bekommen, was sie wollten, aber dann in seinem quasi Testament spricht er ja wieder an mit, verbrennen sie mich, packen sie mich in meinen Eimer, schießen sie mich zurück, ne? Warum soll ich nicht da enden, wo ich herkomme? Quark erzählt ja auch was von dem Testament, als er da liegt. Und so und sagt dann so: Mein Bruder kriegt meine Bar und die Sternflotte kriegt meinen Neffen. das ist so super. Und man merkt so, dass er so eigentlich so total hadert irgendwie damit und so mit seinem Leben. Aber beide auch sich so über die Testamente dann so Gedanken machen und so, was du zurücklässt halt, ne? So wie dieses Nein-Finale halt. Ne? Und das finde ich sehr toll, wie sich da die Folge mit beschäftigt und. Das ist wirklich gespielt von dieser wirklich, dafür wirklich geilen Umgebung, auch wenn sie ein bisschen sehr erdig aussieht. Und diesem Aufspielen der beiden, die sich immer, also die sind einfach so, es ist so ein Vergnügen, diesen beiden zuzusehen, wie sie streiten, wie sie sich Sorgen machen. Auch dann, wenn Odo dann diesen Logbucheintrag, den ich vorhin vorliest, und er legt sich schon, ich muss immer so lachen, wenn er sich auf diese Felsen so legt, so wie so ein Model, er legt sich dann in Beamhaltung und so halt, in Beamphase. Und ich hätte gerne gewusst eigentlich, was er noch sagte, als er sagte, ich möchte da enden, wo ich herkomme oder besser noch. Ich hätte gerne gewusst, was er da noch sagen wollte. Andererseits, verblasen Sie mich im Quark, versteigern Sie mich im Quark und so weiter. Ne? Oder ich möchte auch getrocknet werden und mehr Umsatz machen als Quark. Also mehr... Ne?
Lassen Sie mich ausstopfen und im Quark ausstellen. Das dürfte den Umsatz des Quarks wahrscheinlich permanent stoppen. Die Leute schaffen das dann nicht, genau nur irgendwas zu trinken. Das wär's doch.
Mit so einer
Oder der in ausgestopft in vorwurfsvoller Miene am Eingang des Quarks steht und alle Gäste verkrault. Das wäre doch super.
Das wäre total lustig. Auf jeden Fall wird er in dem Moment ja hochgebeamt und so und dann sagt ja Worf, ich glaube Worf ist da in dem Transporterraum, ne, und sagt...
Ganz toll. Bashir, Worf und Dex. Es kommen wirklich alle vor in dieser Folge und alle haben sie, also Miniszenen. Am Anfang Kira auf der Ops als, als Nock aus dem Büro kommt. Ne? Kira hochschwanger und kurzer, kurzer Dialog mit Nock. Dann später O'Brien auch mit Nock zusammen, als der gerade von der Schicht kommt und sagt, ha, gut gemacht, die Sache mit dem Zoll und so. Mhm. Und dann am Schluss auf dem, bei der Rettung Bashir, Worf und Dex. Und jeder sagt so mal so einen Satz. Alle haben so kurze Mini-Auftritte noch.
Dann werden sie bezahlt für die Folge.
Genau.
Dann kriegen sie einen Credit auf IMDb und werden bezahlt für die Folge.
Genau.
Ne, das ist, ja, aber das ist total super gesagt. Ah, wir haben das Signal gefunden. Ah, Quark hat es also geschafft. Ja, ja, wir fanden ihn oben, ne, am Berg und so. Er hat sie beide gerettet. Ne? Und wie gleich eine moralische Wertung rein. Und wie Odo sagt, ich habe befürchtet, dass sie das sagen werden. Und so. Und diese letzte Szene, wo die beiden in diesen Krankenbetten, die sind angeschlossen an diese Dinger liegen und so. Und das ist einfach so herrlich. Ich möchte, dass sie wissen, alles, was ich ihnen gesagt habe, ist die Wahrheit gewesen. Ich weiß, bei mir auch. Ich hasse sie. Ich auch. Und wie die beiden dann anfangen zu lachen, ne, ist einfach so gut.
Schön.
Das ist so das herrlich, toll. Oder?
Es ist wirklich
so, so großartig.
Das ist ein gutes Ende. Das ist ein richtig gutes Ende, weil es lässt es immer noch offen, wie die beiden wirklich zueinander stehen. Aber du merkst, das hat die nochmal zusammen, mehr zusammengebracht, in egal welcher Form ihre Beziehung eigentlich auch aussieht. Das hat sie zusammengebracht. Allein die liegen da nebeneinander und lachen beide über denselben Scherz, den eigentlich wahrscheinlich auch nur sie beide verstehen können.
Ja, genau, genau. Was ja nicht witzig ist aus dem Vorhergesagten eigentlich. Ne? Das ist so ein, ne? Das ergibt sich halt für die beiden, macht es Sinn halt. Ne?
Genau.
Also jeder andere, der das von außen hört, würde sagen, okay, die beiden sind echt dehydriert, so wie Quark ausgesehen hat. Der sah ja wirklich, also vom Make-up sah der so, also der sah auch so ausgemergelt. Ja. Also er, also Quark aber deutlich mehr. Der
sah aber richtig am Schluss auch
durchgemergelt
aus. Das ist mir so aufgefallen, in der letzten, also je weiter das ging, desto mehr hat man auch bei Odo im Gesicht gemerkt, dass die Lippen auftrocknen und auch, dass er wirklich austrocknet, also auch ganz schön fertig. Und die Hände, Erfrierungen an den Händen, weil die haben ja auch nur eine Hand und ein paar Handschuhe, dass die immer abwechselnd
das auch ist immer mir nie aufgefallen haben. Vorher, das stimmt.
Mir ist es aufgefallen, dass an einer Stelle, als die da diesen Berg, diesen Hang runtergehen und Quark die Schritte zählt und sagt, ich zähle die Schritte, weil alles, was wir hier runtergehen, müssen wir auf der anderen Seite wieder raufgehen.
Da hat er recht.
Und da ist es mir aufgefallen, da hat er die eine Hand in der Tasche und ich denke mir, na, der ist aber entspannt. Und dann ist mir aufgefallen, ja, aber an der anderen Hand hat er den Handschuh und Odo trägt den anderen Handschuh eben an der anderen Hand. Und dann, ach, deswegen hat Quark die rechte Hand in der Tasche, um die zu wärmen. Die tauschen also nicht nur Jacke und Hose, die tauschen auch die Handschuhe wahrscheinlich aus.
Offensichtlich, ja. Wenn das komplette Programm halt, ne?
Ja.
War heute ungünstig, dass wir nur Flipflops angezogen haben, als wir losgeflogen sind. Aber es war halt auch Jamaika-Woche bei uns. Das wäre super. Nein, aber das ist wirklich eine ganz tolle Folge, die ich aus irgendeinem Grund immer so ein bisschen als Comedy-Folge in Erinnerung hatte. Und bis auf das Anfang und vielleicht so ein bisschen dieser Nock und Jake-Teil, vielleicht ist es eigentlich doch eine sehr ernste Charakterfolge, die vor allen Dingen diese Beziehung der beiden, glaube ich, nie so sehr befeuert hat oder verändert oder weiterentwickelt hat wie in dieser Folge. Also ja, danach ist sie nicht mehr wie vorher halt, meine ich zumindest.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Es ist eine großartige Folge, wirklich. Ich habe die auch, ich habe die schon immer so ein bisschen als so eine tolle Folge, aber es ist mir wirklich auch erst jetzt wieder aufgefallen, wie viel ernster und dramatischer diese Folge eigentlich schon recht früh ist. Wenn man sich, wenn man diesen Comedy-Aspekt schneller hinter sich lassen kann als Zuschauer, dann wird das auch schon recht schnell sehr dramatisch. Einfach dieser Kampf ums Überleben, der ja wirklich von dem Moment anfängt, als die da mit dem Raumschiff auf dem Planeten notlanden, weißt du eigentlich schon, jetzt geht's um die Wurst.
Ich muss dir sagen, ich glaube, die Folge wäre noch besser, wenn wir keine B-Anhandlung hier haben, sondern einfach nur mehr von dem auf dem Planeten gesehen haben, mehr, wo die beiden sich Also miteinander vielleicht einfach längere Dialoge miteinander noch führen, sich beim Aufstieg nochmal die Treppe rauf und runter beleidigen und so. Davon hätte ich gerne mehr gesehen, weil das auch mehr symbolisiert hätte, wie allein die sind, dass sie wirklich auf Hilfe angewiesen sind, aber sie nicht erreichen können. Weil immer, wenn wir diesen Umschnitt auf DS9 haben, habe ich mich gefragt, da muss doch einer irgendwann mal sagen, hat eigentlich einer mal letztens, Achtung, hat an der Fahrer des letzten Runabouts, habt ihr da nochmal Korrespondentennummer oder hier die Correspondernummer oder irgendwie sowas. Also, dass da nicht irgendwann mal, wir haben den Kontakt zum Runabout verloren oder so, oder der ist nicht angekommen hier, das Hohe Gericht komisch, der Föderation hat sich nicht gemeldet. Dass da überhaupt nichts, ich habe immer drauf gewartet, irgendwann muss doch, weißt du, dann sitzt der Cisco so entspannt, so am Replikator, ne, am Markt und sagt, so ist mit sich und dem Planungstag zufrieden. Und sagt so, allen meinen Leuten geht's gut. Es geht ihnen gut.
Ja, das ist weißt so ein bisschen du, das ich, Problem. Wir sind halt die ganze Zeit in dieser Jake- und Nock-Geschichte, wenn wir an Bord von Deep Space Nine sind. Und es ist zwar eine schöne Parallele, diese ungleichen Paare, die sich da zusammenfinden, diese Freund-Feindschaften.
Das wird der Gedanke sein,
hier die einen Feinde, die zu Freunden werden, die vielleicht doch Feinde sind, die nur engere Feinde als Freunde sind, und die beiden Freunde, die zu Feinden, die dann wieder zu Freunden werden, weil Papa sagt, vertragt euch.
Alle Seiten haben danach mehr Verständnis füreinander. Ja. Also, oder sehen neue Seiten an sich halt.
Aber es stimmt schon.
Das passt schon.
Ja, aber es stimmt schon. Es hat mich auch jedes Mal rausgerissen, wenn wir wieder in dieser sauberen, geordneten Welt von Deep Space Nine waren, wo einem irgendwie das Gefühl, es ist, da kann einem nichts passieren. Da ist Zentralheizung, da ist der Replikator, da ist das Schlimmste, dass das Quartier nicht aufgeräumt ist. Da ist die Welt in Ordnung, da passiert nichts.
Das Schlimmste ist, wenn das Rootbier alle ist.
Ja, genau. Bubbly.
Ja, und ein bisschen traurig finde ich auch noch, dass wir, ich glaube, nie mehr erfahren, was aus dieser Aussage gegen das Orion-Syndikat geworden ist.
Bestimmt auch.
Ja. Also die tauchen, glaube ich, noch in 3 weiteren Folgen auf und da sind sie dann richtig da. Aber ich glaube, das ist kein Thema mehr, diese Aussage von Quark. Später hat er doch auch diese Waffendeals gemacht, wo er doch auch im weitesten Sinne für das, oder? Nee, das war für Haggard. Nee, das war, glaube ich, nicht das Orion-Syndikat. Aber, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Also wo er diese Waffendeals macht, wo er sich dann entschließt, aus moralischen Gründen das nicht durchzuziehen. Naja, auf jeden Fall, das Orion-Syndikat taucht halt später auf, hier werden sie zum ersten Mal erwähnt. Aber ich glaube, man mag mich korrigieren, wenn es nicht so ist, aber ich glaube, was aus dieser Aussage geworden ist, wahrscheinlich ist nur so eine Alibi-Aussage. Können Sie bestätigen, dass Sie keinen Kontakt zum Orion-Syndikat haben? Ich erinnere mich nicht. Danke, Sie können wieder gehen. Und dann ist Odo da und fährt ihn und fliegt ihn nach Hause und so. Ende der Geschichte. Weißt du?
Ich erinnere mich nicht. Dann hätte ich gerne die Rückfahrt erlebt.
Die einfach dann so mit dem einen Moment.
Hätte sich Odo wahrscheinlich auch noch Fistbin beibringen lassen müssen. Das ist dieses Kartenspiel, das Quark ihm beibringen will.
Stimmt. Fistbin. Stimmt, das ist auch eine Anspielung an aus einer TOS. Ist das nicht in der TOS-Folge mit
die Epigonen.
Dieses irre Karten?
Ja.
Ist das nicht mit diesen mit der Mafia irgendwie aus dem 20.
Genau,
Jahrhundert?
Genau, das ist die Folge Epigonen, als sich dieser ganze Planet nach dem nach so einem Mafia-Buch The Mobs of Chicago oder so macht und Kirk, um die Gangster reinzulegen, ihnen ein erfundenes Spiel beibringen will mit total irren, bekloppten Regeln, Fistbin. Und das ist genau dieses erfundene Spiel, das will Quark jetzt hier mit Odo spielen. Und wenn Odo sagt, ich weiß nicht, was das ist, ich kann ihnen das beibringen. Und ich glaube, dass dieses Spiel irgendwann dann tatsächlich erfunden und vermarktet wurde, also Copyright James T. Kirk oder so, sondern dass sich einfach die Pharma herumgesprochen hat. Dieser Mythos um dieses Fistbin hat sich so rumgesprochen, dieser Trick. Und den will Quark, weil er weiß, wir sind jetzt hier noch lange unterwegs, damit will er Odo jetzt einfach die nächsten Tage quälen, indem er ihm nur alberne Fistbin-Regeln versucht beizubringen und damit Odo um den Verstand zu bringen.
Weil ja Odo ein Mann der Regeln auch ist.
Eben, ne?
Wenn sie logisch und schlüssig sind und so. Oder wäre geil, wenn er gesagt hat, ich habe übrigens ein Album aufgenommen und ich würde ihnen gerne alle Lieder vorsingen, damit sie mir mal ein bisschen Feedback geben. Es ist eigentlich ein Doppelalbum. Ich habe gelogen, ist ein Doppelalbum. Und geil, war bei Fizzbin nicht auch das mit dem gesagt, wo es sogar am Wochentag hängt?
Ja, 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 ja.
Wo er gesagt hat, außer es ist dienstags. Was ja, war das nicht so? Ja, ja. Aber wir wissen doch, die Torpedos und die Traktorstrahlen kommen erst Dienstag. Gibt es da einen Zusammenhang, Felo?
Das könnte alles mit Dienstag zusammenhängen. Grüße am Trecker am Dienstag.
Grüße am Trecker am Dienstag. Ja, Dienstag ist immer bester.
Dienstag ist immer ist ein wichtiger Tag, wenn es da.
Das wird der Grund. Jetzt haben wir es gelöst. Ich meine, es war der Dienstag.
Oder Mittwoch? Ich glaube, es ist Dienstag. Dienstag.
Ich meine, es ist auch. Ich muss es nochmal gucken, aber es ist trotzdem super. Das waren diese absurden Regeln, die auch vom Wochentag, außer es ist ein Dienstag. Und so, es ist herrlich. Ach schön. Nee, ist eine super Folge, muss man sagen.
Super Folge, ich will auch sagen. Damit sind wir mit der Folge, glaube ich, ziemlich durch.
Ja.
Und Gregor, wie geht's deinem Rücken? Hältst du noch ein bisschen durch?
Ein bisschen halte ich noch durch,
weil ich habe noch ein kleines bisschen Feedback, beziehungsweise ich möchte eine kleine Klammer schlagen zu der FedCon, beziehungsweise nicht der FedCon. Es ist ja so, ich habe vor ein paar Tagen das Radio eingeschaltet und das, was ich in den Nachrichten gehört habe, in den Nachrichten wohlgemerkt, lokalen Nachrichten, an alle Science-Fiction-Fans, die können heute in Bonn, in Maritim, das große Abenteuer erleben, sich auch sich verkleidet dahin gehen als ihre großen Helden, aus, pass auf, Star Wars, Stargate und Doctor Who.
Ernsthaft?
Ja, ich dachte, hey, wie passend
das ist ja die voll FedCon, super.
Das eine Franchise, für das diese Convention ursprünglich mal gegründet wurde, nicht mal mehr in den Nachrichten auftaucht.
Und dabei ist es auch so im Fokus dieses Jahr gewesen.
Ich weiß gar nicht so genau, wie viele, ich glaube, es sind ziemlich
viel Star Trek, ja.
Ungewöhnlich viele Star Trek-Gäste für eine Star Trek-Convention. Das war ja in den letzten Jahren manchmal etwas anders. Aber dann dachte ich mir, Doctor Who. Okay, Gregor, du hast die neuen Folgen von Doctor Who ja noch nicht gesehen.
Nee, tatsächlich bin ich noch nicht zugekommen. Mhm. Ich warte noch auf die Übersetzung.
In allen Sprachen kann man sehen.
Ich habe gehört, auf Deutsch. In allen Sprachen kann man sehen, ich habe gehört, die kommt Dienstag.
Es kommt immer alles am Dienstag.
Oder Montag ab 8 Uhr, wenn das Büro wieder besetzt ist bei Disney.
Ja, ich möchte mal gerade kurz was zu den neuen Folgen Doctor Who sagen. Und ab hier kommen wir möglicherweise ins Spoiler-Territorium. Da du es aber auch noch nicht gesehen hast, werde ich mich bemühen, nicht hart zu spoilern. Ich will dir ja auch nichts verderben. Also ihr könnt vielleicht, wenn ihr wollt, jetzt hier einfach skippen. Ihr könnt euch das aber auch anhören. Denn ich habe Feedback bekommen, nicht zu der Doctor Who-Episode, die ich mit Sebastian aufgenommen habe, sondern das ist ein bisschen Mogelfeedback zu einer Nabelshow-Folge, die ich neulich gemacht habe. Da habe ich mir die Trailer angeschaut zu den neuen Doctor Who-Episoden. Und da gab es einen Trailer, der nannte sich The Butterfly Effect, und ich habe irrtümlich angenommen, das wäre der Name der Episode. Ist es gar nicht. Die Episode heißt, glaube ich, The Space Babies. In diesem Trailer sieht man, wie der Doktor und Ruby aus der TARDIS treten, vor ihnen die Urwelt, die urzeitliche Erde, Dinosaurier, schlecht animierte Dinosaurier, ganz furchtbar. Ruby auf einen Schmetterling tritt und plötzlich von einem Moment auf den nächsten ein Echsenwesen ist. Also durch den Schmetterlingseffekt hat sie es irgendwie geschafft, dass die dominierende Spezies weiterhin die Saurier geblieben sind und nicht die Menschen. Und ich hatte dann gemeint, ja, ich finde es etwas schade, etwas plump, wenn man den Schmetterlingseffekt tatsächlich mit einem Schmetterling erklären muss. Das ist mir etwas zu simpel, aber vielleicht erklärt man es ja noch etwas cleverer und etwas ausführlicher. Und nein, Spoiler, tut man nicht. Es ist leider wieder nur wie die Sache mit Isaac Newton. für einen Gag gemacht. Ich möchte jetzt nicht aufklären, wie sie, wie der Doktor das wieder rückgängig macht, denn natürlich macht der Doktor das wieder rückgängig, aber es ist leider wirklich nur für einen plumpen Gag. Und das ist jetzt so ein bisschen meine Kritik an dem neuen Doctor Who. Das sind mir viel zu viele dumme, plumpe Witze, die einfach nicht notwendig wären, die so ein bisschen platt machen. Ich habe aber eine schöne Mail bekommen von Timme, weil ich gemeint habe, vielleicht erklären sie ja auch tatsächlich, wie es dazu kommen kann, wenn man auf diesen Schmetterling tritt, der dann bewirkt, dass die Dinosaurier nicht aussterben, dass die Saurier weil durch den Kometen oder so, was da irgendwie passiert. Und das lese ich mal vor, weil ich finde das wirklich ganz clever, was Timmes sich da ausgedacht hat. Moin Felo, hier nun deinen Aufruf folgend ein paar Ideen, warum der böse Schmetterling am Aussterben der Saurier schuld war, beziehungsweise dessen Ableben die Evolution der Dinos begünstigt hat. Neben dem Meteoriteneinschlag, Moment, ich brauche mal einen Schluck, ich habe einen trockenen Mund. Sehr professionell sowas von mir. Neben dem Meteoriteneinschlag gibt es noch andere Vermutungen zum Aussterben der Dinos. Hier zitiere ich mal die Seite saurierpark.de. Sorry für den vielen Text. Neue Pflanzen. Die Zeit der mittleren Kreide brachte eine Vielzahl Blütenpflanzen hervor. Einige Wissenschaftler vermuten, dass sich die Pflanzenfresser nicht schnell und gut genug an das neue Nahrungsangebot und die neu entstandene Umwelt anpassen konnten, sodass sie starben. Infolgedessen hatten auch die Fleischfresser nicht mehr ausreichend Nahrung. Und hier war besagter Schmetterling oder seine Nachfahren als Bestäuber maßgebend beteiligt und dann halt nicht mehr. Das heißt, wenn dieser Schmetterling wenn das quasi die Urmutter der bestäubenden Schmetterlinge gewesen wäre und Ruby den platt gemacht hat, dann haben die Nachfahren dieses Schmetterlings die Pflanzen nicht mehr bestäubt, die sind nicht mehr in Vielzahl gewachsen und die Dinosaurier haben überlebt. Erste Erklärung. Ein weiterer Punkt war die starke Verbreitung kleiner Säugetiere. Eventuell war der Schmetterling ein lebenswichtiger Proteinhappen für eine schwangere Beutelmaus, welche sich auf das Knacken von Dino-Eiern spezialisiert hatte, und durch das vorzeitige Ende des Falters konnte dieses Nahrungsverhalten nicht weitergegeben werden. Siehst du mal, ne?
Das ist gut.
Das ist nicht schlecht. Oder die Theorie Verschiebung der Kontinente. Eine andere Annahme ist, dass sich durch die Verschiebung der Kontinente das Klima erheblich wandelte und schließlich den Tod der Saurier zur Folge hatte. Durch das Auseinanderdriften der Landmassen stieg der Meeresspiegel weiter an. Das Klima wurde deutlich kühler und feuchter. Kontinentalplatten schoben sich zum Teil übereinander und das Land begann sich zu falten. Es entstanden große Gebirge. Dem damit verbundenen deutlichen Klimawandel konnten sich die Dinosaurier wahrscheinlich nicht schnell genug anpassen. Und wie wir ja alle wissen, kann der Flügelschlag eines Schmetterlings auf der anderen Seite der Welt einen Sturm auslösen. Und genau jener Schmetterling hätte mit einem seiner überambitionierten Flugkünsten den Kontinentalaufdrift ausgelöst. Viel Spaß beim Sinieren. Beste Grüße, Timme. Das gefällt mir. Das ist zwar wissenschaftlich auch komplett hieb- und stichfest, aber es ist genauso fundiert, wie ich sowas gerne mag. Es ist so ein bisschen fundiert. Es klingt gut. Es kann mir plausibel und fantasievoll sowas erklären. Und ich würde es im Rahmen einer fantasievollen Science-Fiction-Geschichte wie Doctor Who sofort kaufen und wäre glücklich und zufrieden.
Es ist nur ein bisschen aufwendig. Wahrscheinlich ist es einfach wirklich so simpel erklärt, wie es in dem Video zu sehen ist, ne?
Ich weiß gar nicht, ob man in dem Preview-Video sieht, da sieht man nicht, wie der Doktor das dann, nee, man sieht gar nichts. Und,
ja, also jetzt, ich würde mal sagen, er springt 5 Minuten in die Vergangenheit und sagt, tritt nicht da drauf.
Soll ich es dir erzählen? Es ist tatsächlich, es ist enttäuschend. Es ist wirklich enttäuschend. Der Doktor macht Mund-zu-Mund-Beatmung.
Wie ernsthaft? Bei dem
er nimmt den Schmetterling in die Hand und pustet drauf und der Schmetterling erwacht wieder zum Leben und Ruby ist im nächsten Moment wieder ein Mensch.
Okay, da hätte ich, also okay, das wäre ja wirklich ein bisschen weird. Da wäre ich einfach fünf Minuten in die Vergangenheit, nochmal in die Vergangenheit gesprungen und hätte gesagt, bitte nicht da drauf treten. Also, okay.
Ja, das hier macht es noch einfacher. Es ist, es ist halt einfach für ein Gag, die ganze Dinosaurier-Szene, die noch dazu schlecht animiert ist. Es sieht wirklich, wirklich, wirklich billig aus. Ist echt für ein Gag verbraten. Das ist ziemlich, auch die Sache mit dem Schmetterlingseffekt, was man wirklich, also ich denke jetzt noch nicht mal an den Film Butterfly-Effekt mit Ashton Kutcher, den ich ganz toll finde.
Der ist ja geil. Aber
man hätte hier echt ein bisschen was anderes daraus holen können. Also
ich habe ehrlich gesagt, als sie diese Szene ausgekoppelt haben, habe ich auch nicht mehr erwartet als genau diesen Gag.
Ja.
Ehrlich gesagt. Also ich habe nicht mal drüber nachgedacht, wie sie es auflösen werden. Ich habe wirklich gedacht, ja, spring doch mal 5 Sekunden zurück und sag hier nicht drauftreten oder so. Mhm. Also mir war schon klar, dass das irgendwie, ich habe da gar nicht so viel reininterpretiert. Ich habe echt gedacht, das ist genau das, was du da kriegen wirst. Wahrscheinlich, also jetzt ohne die neuen Folgen jetzt schon gesehen zu haben, ich habe nur das Weihnachtsspecial gesehen, aber es ist jetzt, ich habe immer im Ohr dieses, wir wollen das amerikanische Publikum haben. Mhm. Deshalb ist das ja auch die amerikanische Ostküstenzeit, wenn die Folgen jetzt veröffentlicht werden. Was im Konträr ist zu den deutschen Büro Arbeitszeiten von Disney Plus und den Anschalten von Tonspuren. Das wird erst ab Montag, ab 8 Uhr mitteleuropäischer Zeit wahrscheinlich erfolgen und so.
Geliefert wird zum Dienstag die Tonspuren.
Aber das wird in diese Richtung seicht gehen. Ich habe die Folgen, wie gesagt, noch nicht gesehen. Ich habe nur an einigen sozialen Netzwerken im Moment gelesen, wird das jetzt eine Kinderserie oder was? Also ich weiß es nicht.
Ich werde mich jetzt tatsächlich ein bisschen zurückhalten. Ich hatte vor, jetzt noch mehr zu sagen, aber ich glaube, das mache ich tatsächlich in der Nabelshow. Da werde ich nochmal was absagen. Weil
ich habe es halt nicht gesehen. Ne?
Ich bin im Moment, ich sage nur so viel, ich hatte zwar Spaß, aber es hat mich auch sehr angestrengt. Und das passiert beides selten zusammen, dass ich gleichzeitig Spaß habe und hinterher eher genervt bin als vorher. Und ich tatsächlich überhaupt nicht noch nicht richtig weiß, warum eigentlich. Also allein das macht mir das Urteil da tatsächlich sehr schwer. Und ich habe da jetzt wirklich seit gestern Abend, heute den ganzen Tag drüber nachgedacht. Ich habe mir jetzt tatsächlich kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, den Aufstieg, die Deep Space Nine Episode, direkt vorher nochmal anschauen müssen, weil ich gerade so auf Doctor Who eingeschossen war, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, woran liegt das jetzt, dass ich auf diese Doctor Who-Folge so reagiert habe, aber nicht genau wusste, warum eigentlich, ob das jetzt die Folge schlecht ist oder ob ich sie nur schlecht finde und warum eigentlich und dieses und jenes, ob die Folge vielleicht geil ist und ich sie nur schlecht finde, warum. Und beide Folgen, das waren ja die ersten zwei Folgen, die zweite war mit den Beatles und allen möglichen, also es waren das war jetzt schon echt ein wilder Ritt und ich möchte jetzt tatsächlich nicht zu viel, weil ich würde jetzt wirklich massiv spoilern und das mache ich jetzt hier einfach mal nicht.
Ja, nee, das ist schon richtig, richtig.
Das werde ich tatsächlich in der Nabelshow machen. Schaut da mal rein, vielleicht hört ihr euch auch die andere Folge vorher noch an, die hieß Doctor Who vor dem Frühstück. Findet ihr in der Nabelshow auf die-nabel-show-podcast.podigy.io. Was für eine Adresse, echt. Ich muss da irgendwann mal Geld für eine vernünftige Adresse ausgeben.
Ach, das ist ein billiger Blog. Das reicht dafür für mich. Also ich habe ja auch nur die Blogseite von Podigy für Dinge von Interesse. Ja. Das reicht mir völlig aus, weißt du.
Ja, wir eigentlich auch.
Ja. Ja, ja, wenn man findet es über die Google-Sucher, ist die Hauptsache.
Eben, halt, ne? Und im Podcatcher und sowieso. Und
aber eine Frage kannst du mir vielleicht beantworten aus den beiden Folgen. Funktioniert die Chemie zwischen dem Doktor und Ruby?
Aus meiner Meinung nach ja. Also okay, jetzt gesehen habe, würde ich sagen, ja, die Chemie funktioniert. Ich finde sie, beide Charaktere, ich finde es ein bisschen schwierig, bei beiden so ein bisschen anzudocken. Vielleicht bin ich einfach nicht die Zielgruppe. Aber wenn man es erstmal geschafft hat, mit den beiden warm zu werden, die Chemie zwischen den beiden funktioniert hervorragend. Die passen zusammen, die ergänzen sich großartig. Mhm. Der Doktor wäre, es gab so eine Stelle, wo ich mir dachte, gut, dass Shruti Gatwa den Doktor spielt, denn er wäre ein unglaublich nerviger Companion. Aber als Doktor funktioniert er.
Funktioniert das. Okay. So. Hast du mal gesessen? Gut, dass das Peter Capaldi nicht mehr erleben muss. Und so. Oh. Nee, ich bin auch gespannt. Also ich werde es jetzt auch nächste Woche irgendwann mal gucken.
Also es lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen und selber auch mal so ein Urteil darüber sich aufzubauen. Das ist jetzt wirklich so, bei der letzten Doktor-Inkarnation war ich ja wirklich an dem Punkt zu sagen, muss ich mir nicht mehr anschauen. Und hier bin ich noch sehr, sehr drauf gespannt, wie das weitergeht. Da ist noch eine Menge drin, habe ich das Gefühl. Mal von dummen Witzen abgesehen, glaube ich, ist da noch einiges an Potenzial, was man machen kann. Also wie gesagt, Spaß gemacht und gleichzeitig genervt und angestrengt und alles zusammen. Mal schauen, was da jetzt kommt. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank an Timme für die schöne E-Mail. Ich hoffe, du hörst die hier auch über Umwege von der Nabelshow in Data Sein Hals. Aber ich denke mal, die 5 Hörer von der Nabelshow, die tauchen hier dann wahrscheinlich auch auf.
Einer ist hier.
Einer ist hier, jetzt sind noch 4 andere. Wo sind die 4 anderen? Ja, so, ich würde sagen, dass damit haben wir jetzt heute den Punkt erreicht, wo ich dich auf dein Krankenlager zurückschicken kann.
Ich verabschiede mich auf die Krankenstation zurück.
Ja. Ne? Ich hoffe, dein Rücken wird es bald besser gehen.
Klar.
Und nächstes Jahr FedCon, da rocken wir.
Lass uns nichts ankündigen. Was wir nicht, ne?
Überraschungsgäste.
Ich werde jetzt auf der Bühne auftauchen, bevor die Security, keiner wird das wissen, bevor die Security mich überwältigt und sagt, warum ist er nackt und so. Nee, aber
nein. Das wollte ich die ganze Zeit sagen und hab's mir verkniffen.
Nein, das ist, ich denke immer, man greift mich, vielleicht haben sie da eine Hemmung, mich zu packen. Wenn ich vor allen Dingen nackt und nass wäre, glaub mir, da wäre die Hemmschwelle total, er flutscht uns durch die Hände.
Hilfe, ich ersticke.
Und wenn ich dann auch noch in Bewegung bin, sehe ich aus habe ich so einen Lavalampeneffekt, weißt du, auf die Leute, weißt du, und dann so einen hypnotischen Effekt, weißt du.
Oh, ich sehe, wie das ganze Publikum gebannt. Okay, bitte, lass uns diese Bilder nicht, ich meine, ich kriege die nicht wieder aus dem Kopf. Oh, liebe Zuhörer, kommentiert uns, schreibt uns nette Briefe, ihr wisst, wie das geht, mit E-Mails an kontakt@data-sein-hals.de, Kommentare www.data-sein-hals.de, das funktioniert mit die Seite mittlerweile auch wieder. Twix, Facebook, immer noch nicht Mastodon, immer noch nicht oder nicht mehr Instagram, da müsste ich eigentlich nur mal wieder hin und wieder mal draufschauen, denn auch den Instagram-Account, den gibt's, aber ich bin zu faul, ihn zu befüllen. Oder Postkarte oder einfach weitersagen. Weitersagen ist immer am schönsten.
Im Schulhof. Nur wenn ihr Schüler seid, natürlich.
Nur wenn ihr einen legitimen Grund habt, euch auf dem Schulhof aufhalten
nicht
zu dürfen.
Nicht einfach hingehen und sagen, wird ihr dann auch. Macht das auch so nicht. Tun, weißt du, auch so 50 dann so sein und so tun mit so einem schrägen Cap und so. Hey, hört ihr auch schon den neuesten Scheiß von von Data sein Halsmann und so?
Wenn ihr 50 seid, dann redet bitte mit den anderen creepy 50-Jährigen. Ja. Wir nennen sie mal Lehrer und Lehrerinnen. Mit denen dürft ihr dann euch abhängen. Die sind Creepiness gewöhnt. 50-Jährige.
Jo, Felo. Ich und meine Kumpels in der 5. Klasse, wir hören die alle.
So, bevor es jetzt hier endgültig entgleitet uns alles, wünschen wir euch einfach noch eine schöne Zeit. Das Wetter ist jetzt endlich auch da, wo es hingehört. Ich bin fast versucht, zum zweiten oder dritten Mal meine Winterjacke in den Schrank zu räumen. Aussichten bestehen, dass sie dann auch wahrscheinlich möglicherweise noch eine Weile darin bleibt. Und das heißt, geht raus und genießt das Wetter, wenn ihr könnt, wenn ihr wollt, wenn ihr dürft. Also, in dem Sinne, macht's gut, lebt flott und in Frieden und tschüss.
Tschüss. Mm-hmm.
Tada. Ich denke immer, wenn ich diese letzten Töne da, 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 dass es eigentlich falsch war von mir, das so zu spielen. Und jedes Mal, wenn ich das Outro von Deep Space Nine dann sehe, merke ich, das waren wirklich die letzten Töne, die waren dieses komische da, da, da,
ja,
da.
Ja, doch, ja, ja. Ich mache mal auf, ich drücke jetzt mal auf Aufnahmeende.
Ja.
Oder auf Aufnahme überhaupt, nein.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.